Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Glaubst du, sie surfen an der Copacabana heute?
An Weihnachten?
Ja, ist ja Hochsommer da.
Ja, ich könnte meinen Bruder fragen, der ist ja mit Tatjana verheiratet, unserer Stimme von Jogo Bonito. Ich habe das noch nie gefragt, aber der macht sich jetzt bald wieder auf den Weg dahin.
Aber da gibt es doch mehr die wildesten Santa Claus-Bilder mit Surfbrett und ich weiß nicht was. Liebe Leute, frohe Weihnachten können wir wünschen, oder?
Ja.
Sagt man das? Also, wobei in meiner Familie sagt man erst frohe Weihnachten, wenn man in der Christvesper war.
Ah, ihr geht
im Weihnachtsgottesdienst.
Ah, ihr geht nur in die Kirche?
Wer, du nicht?
Nee. Schon lange nicht mehr.
Aber wir bescheren uns heute.
Ja. Ehrlich gesagt, als wir also auf die Idee gekommen sind, Sven, habe ich gedacht, das könnte richtig cool werden. Und es ist wie immer an Weihnachten, man verspricht sich eigentlich nur ganz wenig vorzubereiten und ganz wenig nur unter den Baum zu liegen. Und dann komme ich wieder hierher und habe die beiden Arme voll.
Ja, gut, aber wir haben jeder drei Geschenke mitgebracht, oder? Das
ja,
ist doch die Folge
drei plus,
heute.
3 plus 1. Ne, noch eins von unseren Hörern?
Stimmt. Also wir machen uns jeweils drei Geschenke.
Ja.
Wir erzählen uns
drei
Geschichten. Von denen du noch nicht wirklich weißt, was da auf dich zukommt. Ich darf die von dir auch auspacken.
Ja, aber ich kann schon was verraten, Sven. Meine Geschichten haben eigentlich alle was mit dem zu tun, was wir im letzten Jahr oder im zurückliegenden Jahr 2022 bei Jogo Bonito so angestellt haben.
Wow.
Also alles Sachen, die irgendwie so aufgeploppt sind und die aber nicht so einen richtigen Platz gefunden haben.
Also ist echt? Ja. Aber ist irgendwie ganz cool. Also ehrlich, wenn man jetzt so aufs Jahr zurückblickt, ich finde es cool, das mit dir so durchgezogen zu haben.
Ja, es war ein ganz schöner Ritt, ne?
Ja, und es ist irgendwie schön. Und jedes Mal sich irgendwie auf ein neues Thema verständigen und wenn es gut läuft, also dann ist es ja wunderbar. Ja, ich habe dir so ein Sammelsurium mitgebracht, glaube ich, von dem, was mir so zugeflogen ist.
So wie du halt bist. So wie du dich
erinnerst
anziehst.
Erinnerst du dich noch an den Frühstücksraum? Wir waren ja seinerzeit in Katar, du erinnerst dich gern.
Ja.
Und im Frühstücksraum saß eine sehr nette Kollegin, vom RBB, glaube ich,
ja.
Die in der DDR groß geworden
ist. Ach, die Jana.
Ist Jana brachte
die hört uns jetzt auch übrigens.
Ehrlich? Hat sie gesagt, dass sie das cool findet und abonniert?
Ja.
Echt?
Ja.
Jana, hallo!
Hallo Jana.
Jana, du brachtest uns auf das erste und auch einzige Spiel der DDR-Frauenfußball-Nationalmannschaft.
Das
und
hast
darüber,
du gemacht?
Darüber will ich heute reden. Ja. Und ich habe, wusstest du eigentlich, lieber Burkhard, ich habe jetzt mal, weißt du, ich habe jetzt mal was
mitgebracht. Du hast ein Wusstest du eigentlich mitgebracht?
Ja, wusstest du eigentlich oder weißt du, wer das hier sein könnte? Heute eine sehr bekannte Journalistin.
Die besten Individualisten zusammenzuführen und zu testen, das ist das Anliegen. Bernd Schröder dafür verantwortlich, gemeinsam mit Dietmar Meddel, Trainer von Rotation Schlemer.
Weißt du, wer das ist?
Jessi Wellmer.
Alter, die ist doch aus ich glaube, West-Berlin, oder? Nee, die ist in der Ostvergangenheit.
Nein, die kommt aus
Aber das ist schon ein paar Jahre länger her.
Okay.
Das war in Leipzig und da wurde die DDR-Frauen-Fußball-Nationalmannschaft zum Training zusammengezogen und diese Frau machte einen Bericht. Ich spiele sie nochmal vor, die ist ganz, ganz, ganz bekannt.
Ja.
Die besten Individualisten zusammenzuführen und zu testen, das ist das Anliegen. Bernd Schröder dafür verantwortlich, gemeinsam mit Dietmar Meddel, Trainer von Rotation Schlemer.
Nee. Maybrit Illner.
Ich gucke nie diese Talkshows. Nie.
Echt?
Nein.
Die war auch, ich dachte, echt krass.
Das musste
man wahrscheinlich sein. Die war auch kurz SED-Mitglied sogar.
Ehrlich?
Ja. Musste sie wohl sein, um das studieren zu können mit Journalistik. Trat dann aber auch aus, bevor die Mauer fiel. Und sie machte als Sportjournalistin da erste Schritte. Und noch einen wusstest du eigentlich. Wusstest du, das ist meine nächste Geschichte, wer das hier ist?
Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Nicht nur, weil alle meine vier Kinder in Essen geboren sind. Und weil sie sich doch tapfer schlagen und weil alle miteinander, auch die ganze Essener Anhängerschaft, doch mitentscheidend dazu beiträgt, dass die Stimmung so gut ist.
Du ahnst, dass meine zweite Geschichte rund um Rot-Weiß-Essen sich rankt,
ne?
Ja, ich habe ja ein Buch gelesen, ich hatte ja seinerzeit
Wolfgang
in Katar...
Frank.
Genau, das Buch habe ich gelesen.
Ich habe es behalten.
Genau, Wolfgang Frank. Und der war ja mit Rot-Weiß-Essen... Wie du weißt, in wilden Zeiten, also die haben die Lizenz entzogen bekommen, mussten eine Zweitligasaison zu Ende spielen, in der Saison 93-94 und er schaffte es ins DFB-Pokalfinale. Und
das war mit Wolfgang
Essener
Frank?
Mit Wolfgang Frank gegen Werder Bremen. Und weißt du, wer das war? Das war Richard von Weizsäcker.
Ach.
Der war da noch einen Monat lang Bundespräsident.
Das war Richard von Weizsäcker?
Ja, wir können da mal hören.
Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Nicht nur, weil alle meine vier Kinder in Essen geboren sind. Und weil sie sich doch tapfer schlagen und weil alle miteinander, auch die ganze Essener Anhängerschaft, doch mitentscheidend dazu beiträgt, dass die Stimmung so gut ist.
Ein ganz feiner Mann.
Ein Ehrenmann.
Wusstest du übrigens, dass ich in Doha habe ich ja einen 87-jährigen Perlentaucher besucht, ja, ne? Ja. Der noch lebt und der immer noch taucht. Und der hat mir dann irgendwann sein Fotoalbum gezeigt und in diesem Fotoalbum tatsächlich ein Foto mit ihm und Richard von Weizsäcker.
Der war für Essen bei diesem Finale, dass die Essener 1-3 verloren haben. Aber darüber wollte ich einfach heute mal reden, weil es so kurios ist, finde ich, dass eine Mannschaft, die zwangsabsteigen musste, trotzdem im Pokalfinale spielte und Wolfgang Frank es geschafft hat, den Verein so aufzurichten, dass es eben noch möglich war, da hinzukommen. Mhm. Und ich wusste gar nicht, dass Richard von Weizsäcker, der war nämlich auch, ich habe geguckt, im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen hat er dann gearbeitet, der war ja studierter Jurist. Ja, und später ging er dann in den Politbetrieb und wurde Bundespräsident. Das war so in seinen letzten Amtstagen, 94, als er dann im Berliner Olympiastadion saß. Das ist die zweite Geschichte, das zweite Präsent, was ich von dir habe. Und das dritte habe ich gleich für dich.
Ich habe noch einen Gruß aus der Küche für dich.
Echt?
Ja. Und zwar ist das ein kleines Lied, das ich eigentlich in einer anderen Sendung spielen wollte. Das ist, hat sie aber dann zerschlagen. Warum, wirst du dann gleich verstehen. Das Lied beschäftigt sich mit jemandem, der relativ bekannt ist in der Fußball-Bundesliga und auch darüber hinaus. Ist ein relativ ungewöhnliches Lied, weil es sich ziemlich streng an Fakten orientiert.
Mhm. Ja?
September 91, Raimund Aumann war verletzt.
Bayern München.
Doch damit
Ersatzkeeper für Raimund Aumann?
Ende 91 stand im Bayern-Tor.
Wer war das denn?
So.
In der Krise wie noch nie.
Das waren Zeiten.
Das war die Lerby-Saison, ne?
Genau, fast Abstieg.
Wer ist mal so gekommen?
Das war nicht alles schlecht früher. Torwart darf nicht denken, jetzt müsstest du es wissen.
Toni! Ja. Mein Toni!
Ja.
Ja, das habe ich.
Jetzt kommt der Refrain.
Toni ist der Beste und der wird es immer sein. Kann der Ball
auf. Alter, Weihnachten kann auch wehtun. Das ist ein Geschenk, ein giftiges Geschenk.
Wieso
von
das
dir
denn? Das ist die Band Knochenfabrik.
Ja, das finde ich ja cool, aber Toni Schumacher ist für mich überhaupt nicht Bayern München, ey.
Das ist kein Vergift. Ach Sven, jetzt sei aber doch nicht so pissös.
Nee, das mache ich jetzt weg. Das fand ich jetzt blöd. Ey.
Ich hätte das
über das Geschenk freue ich mich das, nicht.
Ich hätte
das kommt ins Schrottwichteln nächstes Jahr.
Du bist einfach so undankbar. Ich hatte das eigentlich für Salmackenreuther vorbereitet, wo er der Tön eigentlich zugesagt hatte und dann kurzfristig absagen musste.
Ja, musste
dann habe ich es nicht gespielt.
Ja. So. Ja, das war übrigens auch schön. Das hat mir Spaß gemacht. Also es ist doch jetzt auch mal ein bisschen Zeit, zurückzublicken. Dieser Auftritt im Heimackenreuther. Ich kann mir vorstellen, im nächsten Jahr mit dir noch das ein oder andere Mal sowas zu machen.
Ich bin bereit auf ganz viele verrückte Sachen mit dir, Sven.
Ehrlich?
Ja.
Aber wir sehen uns jetzt auch eine längere Zeit nicht mehr.
Ja, das macht aber doch die Beziehung dann wieder spannend.
Also den nächsten Podcast machen wir dann am 15.
Januar ist der erste
Monat. Das heißt, wir haben mal 3 Wochen Zeit für die Vorbereitung. Das ist ja sensationell.
Ja, wirst du es auch ausnutzen.
Ach so, an dieser Stelle der Hinweis, warte mal, da muss ich immer so ein Bett drunter legen, das ist ja mittlerweile wirklich die Routine, aber der Club de Jogadores. Burkhard hat das Moderieren ja gelernt im letzten Jahr.
Ja, der läuft jetzt echt schon ein bisschen besser.
Also unser Ziel ist das 2%-Ziel. Die Bundesregierung schafft das ja auch nicht mit dem WETA. Wir sind auch auf dem Weg dahin, aber wir haben es noch nicht erreicht.
Ja, wir sind jetzt, liegen jetzt einfach nur auf dem Niveau der Grauen Panther.
1,5%.
Nee, das ist mehr als bei den Grauen Panthern.
Trude Unruh hieß die doch, ne?
Richtig.
Ja. Gott hab sie selig.
Ja.
Nee, 1,5% aller Leute, die hier diesen Podcast hören, sind im Club de Jogadores. Die heißt mir immer herzlich willkommen und packen sie auch in die Shownotes. Das ist unser kleiner
Dank. Du hattest gerade einen freudschen Versprecher, hast du das gehört? Du wolltest heizen sagen. Du hast sofort Kohle, Energie, heizen.
Wer uns unterstützen will, kann das tun per PayPal, per Überweisung oder per Kreditkarte. Alles steht unter jogo-bonito.de. Es ist kinderleicht und ist ja etwas, was uns hier gut tut. Das wollte ich an dieser Stelle
sagen. Ja, ich fand es übrigens super. Ich habe das jetzt vom Verlag gehört. Es gab jetzt relativ viele Leute, die sich für Weihnachten oder zu Weihnachten noch für unsere Bücher entschieden haben, noch ein Buch von uns unter den Baum gelegt haben.
Ja,
also,
sehr schön.
Vielen Dank dafür. Das ist immer eine richtige Entscheidung, ne? Auch nach Weihnachten.
Sehr gut. Burkhard, dann sollen wir mal das erste Präsent, aufmachen.
Also du oder ich? Darf ich aufmachen?
Ja, dann bitte. Dann mach auf.
Oh, das ist Brasil.
Es geht nach Rio de Janeiro.
Ich möchte nicht, dass du so rhythmisch mit dem Oberkörper ruckst. Nicht an Weihnachten.
Weißt du eigentlich, was ein Malandro ist?
Ein Malandro? Hm? Das ist der Tanz, den du gerade zeigst.
Nein.
Was dann?
Das ist ein Schuft, aber den man so ein bisschen, so einen, den man mag. Also so ein Kleinkrimineller, den man mag. Das gibt's ja in Rio de Janeiro. Und ich erzähle dir am Anfang eine Geschichte von einem Malandro. Mhm. Und alles, was ich jetzt erzähle,
ja,
kann wahr sein.
Aber?
Kann aber auch aus dem Reich der Dichtkunst sein, ja.
Okay.
Es geht um Carlos Enrique Raposo, genannt Carlos Kaiser. Das war der Fake-Profi, den es gegeben hat im Fußball. Ich wollte diese Geschichte dann also wirklich mal loswerden. Ich finde das so sensationell, dass jemand es geschafft hat, der überhaupt nicht Fußball spielen konnte, dass er 26 Jahre in Lohn und Brot steht.
26?
Bei Fußballvereinen. Ja.
Wie 26 Jahre lang hat er vorgegaukelt?
Lang hat der Mann, ja, jetzt ist ja die Frage, wie kann das gelingen? Das kann ja eigentlich nur in Rio de Janeiro gelingen und wenn du sehr, sehr, sehr gut
oder
aussiehst.
Oder in Katar.
Oder in Katar? Nein, die Geschichte ist einfach unglaublich. Also, er kommt auf die Welt und wächst auf und dann beginnt schon die Lügengeschichte, wo er sagt, er bekam dann schnell einen Manager, war in der Jugend von Botafogo und dann ging es eben los mit der Profikarriere, aber er konnte eigentlich gar nicht spielen, er war aber athletisch. Mhm. Also das muss man sagen, also wann immer ein Trainer gesagt hat, jetzt müsst ihr laufen oder trainieren, dann war er mit von der Partie und konnte alles mitmachen, aber er hielt sich in seiner gesamten Karriere immer da auf, wo die Bälle nicht waren. Das war im wahrsten Sinne des Wortes so.
Also wenn er auf Platz kam, welche Position hat er gespielt?
Stürmer. Er war also wirklich ein falscher Neuner. Er war ein falscher Neuner. Carlos Kaiser. Und das Ding ist, dass seine Geschichte im Prinzip auf Lügen beruht. Und eine zentrale Lüge in seinem Leben war die, dass er ja irgendwie immer nachweisen musste, dass er einen Vertrag hat, um zum nächsten Verein zu kommen. Also früher war das ja nicht so wie bei Google oder Transfer.de oder so, dass man nachgucken konnte und wirkliche Videos von den Spielern hatte. Mhm. Früher basierte die Karriere oft auf Mythen, auf Erzählungen und auch auf bestochenen Journalisten. Also er fing also relativ früh an, in Brasilien Journalisten zu bestechen, dass die wiederum gute Geschichten über ihn schrieben. Und so sagte man, ja, der Carlos Kaiser ist doch geil. Dazu gehört natürlich auch, wie er sich gab. Er lief an der Copacabana mit engen gelben Höschen rum. Er war ein absoluter Frauenheld und er organisierte in den Mannschaften, in denen er war, auch immer die Feiern. Und die Spieler, die mit ihm trainiert haben, der hat nicht mit irgendwelchen Nasenbohrern gespielt. Der hat wirklich mit Weltmeistern trainiert, ja? Mit Bebeto, mit Romario oder Renato Gaúcho, an den erinnerst du dich? Der wurde ja auch Weltmeister, eine Ikone in Brasilien. Und dieser Renato Gaúcho war eine Schlüsselfigur bei Carlos Kaiser, weil der dem ähnlich sah.
Also wir reden jetzt so Ende der 80er bis Ende der 90er, so dem Dreh?
So, und dann hatte der auch seine Kassetten, seine VHS-Kassetten, spielte aber dann Spielszenen von Renato Gaúcho ein, aber die waren so schlecht von der Bildqualität, dass man annehmen konnte, das ist doch dieser Carlos Kaiser.
Das ist ja echt kriminelle Energie dann, ne?
Und er musste ja immer schnell wechseln, weil es fiel ja sofort auf, wenn er am Ball war, war der einfach schlecht. Das war auch allen Spielern klar, nur in Brasilien, ein kleiner Malandro ist da auch gern genommen, den mag man, den hat man in der Mannschaft, der organisierte eben viele Dinge. Mhm. Aber dann war so für ihn mal so eine Auslandsstation wichtig, um einfach auch so eine Reputation zu haben. Also erzählte er den Menschen, für mich geht's jetzt mal nach Korsika, da werde ich Profi. Und dann ging er nach Korsika, wurde da vorgestellt. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber er erzählte auf jeden Fall, dass er nach Korsika ging und dort wurde er vorgestellt als großer Neuzugang, als Neuner aus Brasilien. Kannst du dir vorstellen, das Stadion war voll. Carlos Kaiser betritt die Bühne und ihm gefriert das Blut in den Adern, als er auf einmal ganz viele Bälle auf dem Platz sieht und die Leute natürlich sehen wollen, wie er mit dem Ball jonglieren kann.
Ja.
Ja, also rannte Carlos Kaiser zu den Bällen hin und schoss die alle ins Publikum, dann waren die weg
Und die Leute waren glücklich.
Und die Leute waren glücklich und dachten, wir haben unseren Brasilianer. Ja. Und sofort hatte er, und das zog sich durch seine gesamte Karriere, Muskelverletzungen. Damals gab es ja kein MRT oder so. Das heißt, da stand auch Aussage gegen Aussage. Mannschaftsärzte sagten, der hat nichts zum Trainer. Ja. Carlos Kaiser sagte, ich hab was. Da stand Aussage gegen Aussage. Und so konnte er sich immer so 3-4 Monate von Verletzung zu Verletzung schleppen. Ja? Und irgendwann war dann eben im Verein wieder alles abgegrast. Und dann war er froh. Er war immer froh, wenn er nicht am Ball war oder trainieren musste. Er war immer verletzt. Mhm. Ne? Und wenn er dann auf einmal spielen musste, hatte er einen befreundeten Zahnarzt, zu dem er hingehen konnte, der wiederum ihm attestierte, dass er Zahnschmerzen hat. Es war so ein riesen Lügengerüst von Carlos.
Das wurde
Kaiser.
Immer größer wahrscheinlich, je länger die Karriere dauerte dann, ne?
Ja, natürlich. Und wenn du jetzt in Rio guckst, bei welchem Verein der da gespielt hat, also ich rede ja jetzt hier nicht von Bezirksliga, der hat gespielt bei Flamengo Rio de Janeiro, bei Fluminense, bei Botafogo, bei Vasco da Gama, also bei den vielen großen Clubs in Rio de Janeiro, ja, war er tatsächlich da am Start. Oder auch bei einem beim FC Bangu. Das ist ein etwas kleinerer Verein. Der wurde geführt von einem Drogenbaron. Da war der dann zwischenzeitlich auch angelandet, ja? Und der Drogenbaron hatte Geld für Carlos Kaiser bezahlt und wollte natürlich, dass der da auch mal spielt. Und wochenlang hieß es, ja, der Carlos hat Probleme mit den Muskeln. Der hat Probleme mit den Muskeln. Und das war so ein Drogenbaron, der auch manchmal mit der Knarre die Dinge regelte. Ja. Und dann ging er zum Carlos und hat gesagt, du, ich erschieß dich, wenn du jetzt nicht spielst. Und dann musste eben Carlos Kaiser natürlich ran, sollte sich aufwärmen und wärmte sich auf vor den gegnerischen Fans und zettelte da eine Schlägerei an. Und der Drogenbaron saß da im Stadion, konnte es überhaupt nicht glauben. Carlos Kaiser sprang über den Zaun, verprügelte die anderen Fans und bekam die rote Karte. Und das war zu viel für den Drogenbaron. Der ging dann in die Kabine und wollte wirklich Carlos Kaiser zur Rede stellen mit seinem Revolver. Und weißt du, was der Carlos Kaiser sagte? Das ist Malandro in Reinform.
Nee, was hat er gesagt?
Der sagte zum Drogenbaron, weißt du was? Die haben über dich gesagt, dass du ein Ekel bist und ein Drogenbaron. Und dann konnte ich nicht anders, dann musste ich die verprügeln. Und dann nahm ihn der Drogenbaron in den Arm und sagte, Carlos, du hast noch 3 Monate Vertrag.
Ja,
oder ich hab ihn auch mal, also damit wir ihn mal hören, das finde ich ganz wichtig. Also Carlos Kaiser war dann auch bei Botafogo. Das war seine längste Station, das ist ein großer Verein.
Ja.
Und Botafogo hatte damals einen Präsidenten, der... Ich meine, Sex war in Rio das große Ding, also auch die anderen
Spieler. Ich glaube, das hat sich bis heute nicht geändert, Sven.
Genau, und Carlos Kaiser war mittendrin immer und organisierte alles. Deswegen haben auch die Bebetos und so es cool gefunden, dass der Carlos da war. Der hat das irgendwie alles organisiert, auch für den Präsidenten von Botafogo. Bei dem war es aber so, dass der nicht mehr einen richtigen Penis hatte, sondern eine Prothese. Ernsthaft, der hatte eine riesen Prothese. Und Carlos Kaiser, ja, und trotzdem wollte er immer Sex haben mit seiner Prothese. Ernsthaft, das hat jeder in Brasilien gewusst, dass der da mit einer Prothese rumläuft. Die baumelte dann auch immer in der Hose rum, das sah man auch immer. Und Carlos Kaiser war derjenige,
der
ihm dann immer wieder, wie soll ich sagen, ja, dazu verhalf, dass er dann doch wieder aktiv werden konnte mit seiner Prothese. Und da sagte er...
E eu tava sempre levando as gatas, falando pra ele, porra, o que o senhor tem, que as mulheres se amarram no senhor, não sei o quê. E aí ganhava simpatia. Eu era colado com o presidente.
Eu ia ficar
no time até o dia que o presidente achasse que não ia embora.
Ich konnte den Präsidenten halt glücklich machen. Und so konnte ich da irgendwie meinen Vertrag behalten. Und das war die Geschichte von diesem Carlos Kaiser.
Ja. Warum hieß der Kaiser eigentlich?
Ja, da gibt's auch wieder, also...
Weil du hast ja gerade einen anderen Namen vorgelesen, ne? Dass er eigentlich anders hieß.
Richtig, aber er wurde Carlos Kaiser genannt. Also es gibt die Geschichte natürlich, dass es zurückgeht auf Franz Beckenbauer, dass er in der Kindheit wohl angeblich so gespielt haben soll wie Franz Beckenbauer, was man nicht glauben kann, wenn einer dreimal den Ball nicht hochhalten kann. Es gab aber auch damals ein Bier, das so hieß und er war wohl etwas pummeliger und trank wohl gerne dieses Kaiserbier.
Ja.
Und auch da gibt es irgendwie so zwei verschiedene Lesarten, ja, warum er Carlos Kaiser heißt.
Und ist das Lügengebilde dann irgendwann mal zusammengebrochen eigentlich?
Was soll ich sagen? Also Carlos Kaiser, Schlüsselstelle seiner Karriere war ja wirklich die Auslandsstation in Korsika, weil er dann in seinem Spielerpass stehen hatte, ich war in Europa Fußballprofi und so konnte er von Verein zu Verein wechseln. Der war auch in Mexiko, der war in den USA, der war weltweit unterwegs, ne? Das ist klar. Aber wie sich später herausstellte, in einer sehr, sehr, ich pack's euch in die Shownotes, ich habe da diesen Film gesehen über Carlos Kaiser, der beste Profi, der nie Fußball spielen konnte. Es ist so großartig. Und am Ende kommt heraus, weil die Fotos, die es von ihm gab, im Trikot der korsischen Mannschaft. Mhm. Die waren immer ohne Mitspieler. Er hatte einfach ein Trikot geschenkt bekommen von diesem Verein und ließ sich ablichten irgendwo in Brasilien und erzählte nur die Geschichte, dass das eben so gewesen sei. Und hatte eben seinen Spielerpass weitestgehend gefälscht. Carlos Kaiser, 26 Jahre lang, ein Fake-Profi, der damit sein Geld machte. Aber er sagte auch am Ende seiner Tage als Profi, du wirst in Brasilien niemanden finden, der schlecht über mich redet. Ich war halt immer da, wo der Ball nicht war.
Ah, toll. Ah, das ist eine Carlos schöne Geschichte. Ja, die hat mir Spaß gemacht, Sven. Das ist eine schöne Geschichte.
Echt. Ja, finde ich auch.
Carlos Kaiser.
Ja. Ja, oder dass der auch Fans bestochen hat bei diesem Club mit dem Drogenbaron, ne, der ihn fast erschossen hat. Bangu. Da hat er Zuschauer bezahlt und animiert, dass sie etwas singen. Ich übersetze mal. Ach, wäre das schön, wenn Kaiser immer spielen würde. Also skandierten sie auf den Rängen und so schafft er um sich herum so eine Aura. Also in Sachen PR war der einfach nicht zu überbieten. Er kreierte eine Welt, dass man glauben konnte, dass er tatsächlich Fußballprofi ist. Und es gibt so viele abgefahrene Bilder. Ich meine, Rio de Janeiro der 80er Jahre, kannst du dir vorstellen, wenn der da mit dem Ferrari von Romario und mit dem eben auf dem Beifahrersitz durch Rio de Janeiro brettert und die Jungs in knappen Höschen die Copacabana runterlaufen, dann kannst du dir vorstellen, dass die auch so ein Leben leben wollten. Er konnte halt nicht Fußball spielen. Ein Malandro.
Aber richtig. Dann kommen wir jetzt im Prinzip ja zum krassen Gegenteil, Sven.
War das eigentlich zu unweihnachtlich jetzt irgendwie?
Das war ja deine Entscheidung, diese Geschichte mitzubringen. Ich bewerte das nicht. Wir können jetzt aber auch...
Es war halt die Erwachsenen-Ecke. Man darf sich doch auch so Erwachsenengeschenke machen,
sollen wir ein Weihnachtslied singen, um das zu kompensieren?
Nein, auf gar keinen Fall.
Auf keinen Fall. Maria durch ein
Dorn. Weißt du, dass wir das mit Mike Büskens mal gesungen haben? Ja,
natürlich.
Der
auf der Geschäftsstelle in Schalke.
Verrückt.
Ja, und der hat aber ein bisschen mitgesummt, gebrummt. Ja,
das war, Schalke war mal wieder am Boden und er war wieder als Retter gefragt, wie wir sangen, Maria durch den Dornwald ging.
Ja, natürlich.
Kyrie Eleison.
Apropos Schalke 04, bei Schalke 04 hat ja auch Willi Schulz gespielt, der World Cup Willi.
Willi Schulz.
Innenverteidiger, Libero und Vorstopper hat er gespielt. Und beim HSV hat er auch gespielt, Sven. Und er kam aber eigentlich aus Günnichfeld. So, warum erzähle ich das? Weil wir eine wunderbare Geschichte bekommen haben von Timo Hennig. Der kommt auch aus Günnichfeld. Und sein Vater, der Vater vom Timo, hat für den Timo mal eine Geschichte aufgeschrieben vor vielen, vielen Jahren, vor über 10 Jahren. Hat er seinem Sohn geschenkt, diese Geschichte.
Das ist sein Geschenk jetzt,
das ist unter dem Weihnachtsbaum? Das ist das Geschenk des Vaters gewesen.
Ach.
Und der Timo hat uns das Anfang Oktober geschickt und ich fand es so bewegend, dass er uns diese Geschichte geschenkt hat, weil sein Vater im vergangenen Jahr gestorben ist.
Oh, okay.
Und er hat diese Geschichte durch einen Zufall oder mehr oder minder unbewusst wieder hervorgekramt und hat sie gelesen und hat sich gedacht, das ist eigentlich so schön, was mein Vater geschrieben hat. Ich schicke das mal den Jungs von Jogo Bonito. Und das ist ja ein wahnsinniger Vertrauensbeweis, dass er uns diese Geschichte geschickt hat.
Ganz toll.
Mhm. Und bevor ich die vorlese, auch hier ein kleines akustisches Schmankerl, wie der World Cup Willi Schulz geklungen hat.
Man ja erst abwarten muss, ob die Bundesliga anläuft und wie sie anläuft und ob man dadurch gesichert ist als Fußballer.
Ja.
Und dann gleichzeitig, wenn ich meinen Beruf dabei ausführe.
Steht in der Kneipe am Zapfhahn.
Wenn ich zusehen, wenn meine Lizenzspielerzeit abgelaufen ist, so in circa 10 Jahren hoffe ich, wenn man nicht verletzt wird, dass ich dann gleichzeitig wieder meinen Beruf habe und dadurch dann weiterhin im Leben gesichert sein werde.
Ach, wie schön, ey.
Ja.
Jetzt nach Katar auch mal wieder ein Bierchen trinken zu können hier, oder?
Ja, das war Willi Schulz,
ja,
also ein ganz bodenständiger Typ und sehr heimatverbunden.
Mhm.
Und die Geschichte, die der Timo mir geschickt hat, die heißt, wenn Willi kam.
Ich hab hier eine Unterlegmusik. Soll ich dir die
drunter machen? Ja, mach die mal drunter.
Oder?
Wenn Willi kam. Eine kleine Fußballgeschichte aus dem Ruhrgebiet. Von Papa für Timo. Willi kommt. Die Nachricht verbreitete sich relativ schnell in Günnichfeld, dem damals größten Ortsteil von Wattenscheid. Niemand fragte, Willi wer? Oder Watten für'n Willi? Um im Slang des eher als rau geltenden Arbeiterviertels zu bleiben. Und wohin? Fragte auch keiner, weil klar war, wo. Treffpunkt Flutlichttraining, Sportplatz Union Günnichfeld. Der Willi trainiert heute Abend bei der ersten Mannschaft mit. Union Günnichfeld war nämlich der Heimatverein von Willi Schulz. Oder wie manche Unioner etwas pathetisch und voller Stolz sagten, den Willi, den kenne ich, der ist einer von uns. Der Willi, der hat seinen Heimatverein nie vergessen. Und heute spielt er beim HSV in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft. Ich habe schon immer gesagt, wenn das einer schafft, dann der Willi. Und wenn Willi dann kam, Anwesenheit Ehrensache für die Unioner sowieso, wurde fix ein Bierstand und eine Würstchenbude aufgebaut. Und der Verein machte an dem Abend einen schönen Schnitt im Training. So war das mit Willi, den natürlich alle nur Willi nannten. Auch die Zuschauer im Stadion riefen immer Willi, um ihn anzufeuern. Obwohl anfeuern musste man ihn nicht groß. Er wusste immer, was zu tun war. Was Willi anbetrifft, hatte ich praktisch einen Logenplatz, also der Vater von Timo. Geboren und aufgewachsen bin ich sozusagen in einem Bermuda-Dreieck des Fußballs. Nur wenige hundert Meter von der elterlichen Gaststätte, das Wort Kneipe verbaten sich meine Eltern konsequent, lag ein stark frequentierter Bolzplatz und demgegenüber lag der Fußballplatz von Union Günnichfeld. In der elterlichen Wirtschaft, die wiederum als Nachrichtenbörse vor allem für Fußball und Brieftauben fungierte, verkehrten auch manche Unioner. Und Willi war auch mal mit dabei, was aber eher enttäuschend war, denn Willi hielt schon immer sein Geld gut zusammen. Willi Schulz beim Fußball zuzusehen war keine reine Freude. Er galt als eisenhart und die Grätschen des meistens als Nummer 4 aufgestellten Vorstoppers waren berüchtigt, aber ehrliches fußballerisches Handwerk, das kam an. Wenn Willi zum Mann ging, wusste man immer genau, was kommt. Grätsche, klären, zurück auf die Position. Man nannte ihn auch den Krummen. Guck mal, wie der Krumme das wieder geklärt hat. Damals, in den 60er Jahren, war das eine seltsame Mode. Manchen Spielern wenig schmeichelhafte Beinamen zu geben. Der Krumme, der Dicke oder eben der Lange. Komischerweise wusste man immer, wer gemeint war. Auch ohne den richtigen Namen zu nennen. So ähnlich wie beim Kaiser. Nur anders eben. Den durfte ich auch einmal bei einem Flutlichtspiel auf Schalke bewundern. Da hat Willi übrigens auch gespielt. Glückaufkampfbahn hieß das Stadion damals. Glückaufkampfbahn, was für ein Name. Jedenfalls im Vergleich zum Schau ins Land Reisen Arena. Es war natürlich überhaupt keine Frage, in welchen Verein man ging, wenn man sich für Fußball interessierte. Zu Union Günnichfeld. Dort habe ich bis zur ersten Schülermannschaft gespielt. Vorstopper und am Ende Libero. Das Wort Ausputzer mochte ich nicht so sehr. Eines Tages hieß es wieder, Willi kommt. Das Besondere war, dass er nicht zum Abendtraining der ersten Mannschaft erschien, sondern zu einem Fußballturnier der Schülermannschaften. Auf einmal stand er in unserer Kabine, grüßte kurz und war auch schon wieder weg. Ehe ich mich versah, nahm mich mein Trainer zur Seite, schob mich vor sich her und rief, »Hör mal, Willi, der Junge spielt bei uns genau auf deiner Position!« Willi Schulz war wahrscheinlich genauso verdutzt wie ich, schlug mir dann aber auf die Schulter und sagte, Junge, weitermachen. Junge, weitermachen. Ein Satz wie Poesie, aber auch ein Satz, den jeder Polier auf der Baustelle seinem Lehrling zuruft. Man weiß es nicht. Jedenfalls ist damit die wahre Urheberschaft des Oliver Kahn zugeschriebenen Ausspruchs immer weiter eindeutig geklärt. Nein, es war Willi Schulz, der es gesagt hat, und zwar mir, vor der Kabinentür von Union Günnichfeld. Es war World Cup Willi, wie er wegen seiner starken WM-Einsätze genannt wurde. Willi, der mit Schnellinger, Rahn und Seeler spielte. Willi war es auch, den ich leider enttäuschen musste, weil ich in seinem Heimatverein, den es heute nicht mehr gibt, nach der ersten Schülermannschaft mit dem Fußball aufhörte. Weitergemacht, immer weitergemacht habe ich dennoch. Bochum, 23. Dezember 2010. Toll, oder?
Was für eine schöne Weihnachtsgeschichte.
Ja, als ich die jetzt erstmal, ich musste auch wirklich ein bisschen schlucken, als ich die jetzt, weißt du, weil ich finde, wenn uns jemand das so, das ist ja Familiengeschichte.
Ja.
Und das kriegen wir quasi so einfach hier reingeworfen und weil unsere Hörer einfach großes Vertrauen haben, dass wir damit gut umgehen. Das finde ich ganz toll.
Sehr schön.
Vielen Dank dafür, Timo.
Ja, wow. Ja, das war wirklich bewegend.
Ja.
So wie viele Mails, die uns erreicht haben, lieber Burkhard.
Mhm.
Aus allen Alterskategorien, wir haben ja auch echt viele junge Hörerinnen und Hörer, die uns irgendwie beim Zu-Bett-Gehen, glaube ich, hören. Uns hat Johann geschrieben, lieber Sven, lieber Burkhard, ich bin seit Tag 1 ein treuer Hörer auf Autofahrten, Zugfahrten oder auf dem Weg nach Hause zum Training oder zur Schule. Ich bin damals über Svens wunderbaren Podcast Einfach Fußball. Ich liebe die Fußballgeschichte und die Geschichten rundherum auf diesen Podcast gestoßen. Vor allem das fremde Glück der frühen Jahre haben es mir dank Burkhards wunderbarer Art zu erzählen oder zu imitieren sehr angetan.
Zu imitieren, ja.
Und ja, ihr habt richtig gelesen, ich gehe noch zur Schule und darf mich mit knapp 15 Jahren an eurem wunderbaren Podcast erfreuen. Eine Idee für eine Folge, die EM 2004, die ja eine ganz besondere war. Auch wenn ich sie nicht miterleben durfte. Ich durfte sie miterleben, 2004 auf den Spuren von Otto Rehhagel. Jo,
mit Rolf Töpperwien zusammen. Das ist ja eigentlich allein schon eine Folge.
Das war ein Wahnsinn, was wir da erlebt haben. Das ist eigentlich eine coole Idee. Ja, ich meine, das war eine fürchterliche Europameisterschaft für die deutsche Nationalmannschaft.
Das machen wir im EM-Jahr, oder? Also das machen wir, wenn die EM vor der Tür steht. Wenn wir Abgründe machen, dann können wir es auch machen.
Das schreibt Johann. Oder hier, Rüdi. Hallo Jungs, ich habe euch heute ein bisschen donated. 7 €. Da ich noch Student bin, kann ich leider noch nicht mehr aufbringen aufgrund diverser anderer Abos. Spotify, Netflix, DAZN, Sky Sport.
Ja, da bleibt auch nichts mehr übrig.
Also ja, Rüdi. Sobald ich mehr Geld verdiene, werde ich euch auch stärker unterstützen. Denn euer Podcast ist mir wirklich wichtig geworden. Als Student der Geschichts- und Sportwissenschaften auf Lehramt hat euer Podcast zudem besondere Bedeutung und ich kann sagen, dass ich mich wirklich weiterbilde, indem ich euch zuhöre. Wow. Zudem passt ihr beiden gut zusammen und habt eine angenehme Erzählweise, dass ich richtig abschalten und Sorgen vergessen kann in den 2 Stunden. Das zieht sich auch wie so ein roter Faden, dieses Sorgen vergessen. Leute, das Leben ist doch auch schön. Also klar gibt es Sorgen, die man sich macht.
Ja, aber ich glaube, es geht auch vor allen Dingen ums Abschalten, ne? Das ist ja auch so. Wenn ich Podcast höre, will ich ja auch mal für 2 Stunden mich da weg.
Aber ich hoffe, ihr seid auch so einfach gut drauf. Aber wenn wir euch dabei helfen, gut drauf zu kommen, gerne. Das ist überhaupt kein Ding.
Lieber Burkhard, lieber Sven, als ihr die Geschichte der Solinger Union erzählt habt, ist mir eine Geschichte meines Großvaters eingefallen. Der Jahrgang 1895 war. Er spielte als Jugendlicher in Remscheid, Fußball. Wenn seine Mannschaft nach Solingen zum Spiel musste, konnte sie nicht auf die Eisenbahn zurückgreifen, da die Strecke zwischen Remscheid und Solingen schlichtweg noch nicht fertig gebaut war. Die Mannschaft meines Großvaters traf sich also morgens gegen 10 Uhr und wanderte gut 20 Kilometer bergauf, bergab nach Solingen. Als das Spiel dann gegen 3 Uhr angepfiffen wurde, waren die Beine von der Wanderung dermaßen schlapp,
die waren platt,
dass sie regelmäßig in eine 2-stellige Packung bekamen. Allerdings war es nicht anders, wenn die Solinger nach Remscheid mussten. Das bessere Team war dann das Team, und das ist ja bis heute so, dass das bessere Torverhältnis hatte. Vielleicht ist das ja eine schöne Anregung, mal über Heimvorteile als Thema zu reden.
Ja, man sollte vielleicht den Bayern, also wir haben ja eine Vorbildfunktion, also Qatar Airways weg und dann vielleicht, keine Ahnung, Birkenstock als Sponsor. Die gehen eben zu Fuß zu Auswärtsspielen. Wäre doch vielleicht ein ganz guter Punkt.
Ecki Münch aus Köln hat uns das geschrieben. Vielen Dank, Ecki. Und noch eine kleine Reaktion von Matthias. Hallo Burkhard, hallo Sven. Vielen Dank für Jolo Buongiorno.
Das ist vom großen Conny Kleine,
mit dem ich zusammen einfach... Jolo Buongiorno. Ihr verhunzt echt unseren schönen... Ich könnte jedes Mal echt... Ich bin kurz davor, euch anzurufen.
Conny kam drauf, Jolo Buongiorno. Ich fand das super.
Ich liebe euren Podcast, aber auch einfach Fußball. Gruß an Conny steht jetzt hier.
Ja.
Conny, grüß dich. Natürlich musste ich in den Club des Jogadores eintreten, damit dieser Niklas Füllkrug-Kracher für die Ohren mir noch viele Stunden meiner Zeit versüßt.
Oh.
In der Folge über die letzten Männer habt ihr über Bert Trautmann gesprochen, dessen Geschichte ziemlich bekannt ist. Auch hat Sven mit Lutz Pfannenstiel gesprochen. Seine Geschichten waren einfach verrückt. Hierzu würde mich interessieren, welche interessanten, verrückten, spannenden, was auch immer Geschichten es zu anderen deutschen Legionären gibt. Ein lustiger Titel wie etwa Auswärtsspiel fällt mir zwar nicht ein, jedoch würde es mich freuen, wenn ihr diese Idee in eure ewig lange Liste mit aufnehmen würdet. Viele Grüße aus der Nähe von Mainz von Matthias. Das hatten wir jetzt schon häufiger, dass sich Hörer tatsächlich gewünscht haben, dass wir uns mit deutschen Legionären beschäftigen.
Ja, können wir doch machen.
Können wir machen.
Also Schnellinger machte den Anfang und dann kam noch viel mehr.
Schnellinger war nicht der Erste. Ne?
Nein, aber...
Der Erste, der richtig erfolgreich gewesen ist.
Ja, ich meine, das haben wir schon oft besprochen, wie viele Legionäre es im europäischen Fußball gab. Ja, ganz früh schon.
Ja.
Hatten wir auch in den 20er, 30er Jahren, dass da welche nach Amerika gegangen sind, in Profiligen und so. also einige schreiben ja, ey, ewig lange Liste und so, aber ich schreibe auch nochmal was. Also die entschuldigen sich fast, dass sie auch schreiben. Wir wollen euch ermutigen, ihr könnt uns immer schreiben, ja?
An info@jogo-bonito.de. Ganz beiläufig, habe ich das jetzt mal gesagt.
Ja, die ist en passant. Ja. Die ist so,
ja. Ja. Und eine dieser Mails, die kam auch schon, ist schon ein bisschen länger her. Da hatten wir im vergangenen Jahr die Folge mit den Fußballern ohne Stimmgabel gemacht. Mhm. Und da haben wir ja alle möglichen Lieder gespielt, unter anderem auch eines von Hooligans aus England, Truly Deeply Madly.
Also die haben geschrieben an info@jogo-bonito.de.
Richtig, Sven. Und dieses Lied hat damals ja viele bewegt, was wir da gespielt haben, von den Hooligans aus England. Das war damals im Rahmen einer Kampagne zum Valentinstag mit einem großen Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach, der nicht Adidas war.
Okay, ja, ich verstehe.
Ja. Und dieses Lied war so kraftvoll und so bewegend und so schön. Und dann hat einer geschrieben, dass es aber in diesem Zusammenhang noch andere Hooligan-Gruppen gab aus anderen Ländern in Europa, die auch solche Lieder aufgenommen haben. Und die habe ich dann natürlich auch gesucht und gefunden und habe mir gedacht, Sven, ich bringe die mal mit zu unserer Bescherungssendung, weil damit kann man sich, mit kleinen Liedern kann man sich ja auch bescheren.
Also wie so ein Plätzchenteller ist
ja,
das.
Ja, genau, das ist jetzt
der musikalische Plätzchenteller.
Und dieser hier, auf diesem findest du jetzt hier nochmal Truly Deeply Madly.
I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, cause I'm counting on a new beginning.
Kriegt mich jedes Mal wieder, es ist einfach unglaublich.
Alle durchtätowiert, ne?
Ganz wenig Haare auf dem Kopf, ganz wenig vollständige also Zahnreihen. Ja, aber deine Zähne sind zu gut.
War noch teuer.
Statt zu leisten.
Na klar.
Ich habe mir davon nochmal das Original gegeben. Das ist furchtbar. Das Original ist einfach ein total ekliger Popsong. Und das hier ist einfach echt.
Nee, das cool. Habe ich jahrelang bei WDR 2 gespielt.
Ja.
Alter, also, bei der Musik musst du mir nichts erzählen.
Ja, das ist ein ekliger Popsong. Ein ekliger Popsong.
Was sagst du jetzt?
Ja, kann ich das sagen?
Wie viele Strophen kommen dann noch? Ja, also ich meine, das sind echt viele Plätze, die du hier reißt. Jetzt.
So. Das müsst ihr mal aushalten.
Merry Christmas da draußen, wenn ihr das jetzt hier hört.
Ja.
Macht euch und schöne Festtage.
Weil
hier ist die Weihnachtsedition von Jogo Bonito.
Ja, und weil Weihnachten ist, Sven, und weil Weihnachten ja das Fest der Liebe ist, auch für uns beide, habe ich dir das Lied von den italienischen Hooligans mitgebracht, Ti Amo.
Wie das von Albano und Romina Power?
Natürlich.
Weißt du, ich auf die voll gestanden habe, wenn die früher bei Wetten, das oder
auf Romina? Boah, ehrlich?
Ich fand die so heiß.
Also wie ich, Wenke Möhre früher?
Ja, also ich meine, ich war ja 10 oder 11, aber ich dachte, okay, da ist irgendwas wird da draußen sein im Leben. Und Romina Power war so der erste Boden, auf den ich meinen Anker geworfen habe.
Ti amo, un solo ti amo.
Was? Ja gut, schon wieder vorbei mit diesem Romina-Moment. So hektisch hier, ey. Fliegen dem Albano die Gläser aus der Brille. Kriegt er nicht... Ti amo! Ja.
So.
Ich liebe dich. Ja. Ti amo! Was denn? Der Albano, ja, die sind ja nicht mehr zusammen. Die haben sich ja dann
entscheiden
lassen.
Ich habe das eh nie verstanden, was sie an dem gefunden hat. Das war doch bestimmt, da hatte was mit Geld zu tun.
Ja, sie war halt viel jünger, er war der Ältere und er hat wahrscheinlich die Musik und die Ideen mitgebracht. Und dann dachte ich, okay, komm, das ist der Weg hier.
Der sah aus wie ihr Vater.
Ich fand ihn aber ziemlich cool. Albano, ja, Entschuldigung. Ja. Burkhard, ja. Das ist ja ein schöner Plätzchenteller gewesen. Wie machen wir weiter hier unterm Baum?
Ja, jetzt darfst du was auspacken.
Darf ich mal dieses Päckchen hier raus? Schau mal. Ach, was ist das denn? Das sieht aber alt, sehr alt aus.
Steht da Hertha BSC drauf?
Hertha BSC 1931 oder was?
Ja, 30 und 31 eigentlich.
Es geht in die 30er, frühen 30er Jahre. Ja.
Das ist eine Geschichte, die aufgeploppt ist, als ich mich mit dem Jahr 1930 beschäftigt habe. Das haben wir ja in der vergangenen Folge abgefeiert, ne? Das Jahr 1930. Und da
machen wir jetzt eigentlich nur noch diese Musik, wenn du redest?
Warum?
Nee, ne?
Nein, warum?
Nee, jetzt okay. Dann machen wir.
Nein, die kommt jetzt noch bei dir gleich noch einmal.
Einmal kommt die bei mir. Ich habe schon Angst vor der Musik.
Wenn du eine Geschichte erzählst. Ja.
Also wir sind Hertha, im Jahr 1930.
Ja, und Hertha BSC ist ja 1930 zum ersten Mal deutscher Meister geworden. Ich hatte bei der letzten Folge fälschlicherweise gesagt, dass sie 5 Endspiele verloren haben. In Folge, es waren nur 4. Im 5. haben sie dann gewonnen. Die waren 5-mal nacheinander im Endspiel. 26 gegen Fürth verloren, 27 gegen Nürnberg verloren.
Liebe Jogadores,
28 gegen Hamburg verloren, 29 gegen Fürth verloren. Wir reden nicht von Schalke.
Aber es kam keine Korrektur von den Jogadores da draußen.
Bis jetzt nicht.
Jetzt brauche ich
auch keine mehr.
Weil wir bekommen ja so viele Klugscheißer-Einwürfe. Zum Beispiel das mit dem Centenario, der eine, der dann irgendwie das Bild von oben geschickt hat.
Rund oder oval? Sag's.
Ja, es ist oval. Und dann hat er gesagt, sorry, Sven.
Wer hatte recht?
Du hattest recht. So. Und ich bekomme aus der Schweiz dieses Bild zugeschickt von einem unserer Jogadores, der sagt, sorry, Sven, aber Burkhard hat recht.
So. Es war nämlich ein Luftbild. Man konnte das Stadion von oben sehen.
Ihr seid die Geilsten.
Ja, absolut. Also, wir reden über 30 und 31. 30, erste Meisterschaft für die Berliner gegen Holstein Kiel, 5-4 gewonnen im Düsseldorfer Rheinstadion, so hieß das damals schon. Und dann 1931 gegen 1860 München in Köln. Müngersdorf haben die gespielt damals, das Endspiel. Und es gibt tatsächlich auch, habe ich gefunden, in einer ganz alten Dokumentation über den Fußballverein Hertha BSC, es gibt tatsächlich eine alte Wochenschauaufnahme, es ist, glaube ich, gewesen. Oder vielleicht waren es auch die ersten allerersten Gehversuche im Fernsehen, ich weiß es nicht. Es klingt ein bisschen komisch, aber es ist aus der Zeit und es zeigt tatsächlich auch Bilder dieses Spiels, als nämlich die Hertha in Köln gegen 60 München mit 3-2 gewannen.
Die Mannschaften betreten das Spielfeld. Es erscheint Hertha BSC in schwarzen Hosen. Der Berliner und deutsche Meister steht damit zum 6. Mal in nicht unterbrochener Folge im Endkampf um den deutschen Meistertitel.
6-mal.
Es folgt die Münchner Mannschaft mit dunklen Hosen und gestreiften Sweatern. Sportverein 1860 München steht zum 1. Mal im Endkampf um den deutschen Meistertitel. Bisher war noch nie eine Münchner Mannschaft im Finale vertreten. Berliner Halblinke hat den Ball bekommen und schießt unmittelbar vor Schluss das siegbringende Tor für Hertha BSC. Hertha BSC hat zum 2. Mal den Titel des deutschen Fußballmeisters gewonnen.
Ja, und die prägende Figur bei Hertha BSC war ein Spieler, von dem Sepp Herberger gesagt hat, das sei der größte Fußballer, den Berlin je besessen hat. Johannes, genannt Hanne Sobek.
Ach.
Halbstürmer bei Hertha BSC und in den 20er Jahren und in den 30er Jahren eine Berühmtheit in Berlin. Der erste Fußballer, von dem man sagen kann, er hat wirklich was dargestellt in Berlin, war ungeheuer beliebt. Ein ganz bodenständiger Typ, ein richtiger Star zum Anfassen, der auch relativ früh im Filmgeschäft tatsächlich unterwegs gewesen ist. Der hat 1927 schon den großartigen Film, du wirst ihn kennen, Sven, gedreht, Die 11 Teufel.
Nein, ich kenne ihn nicht.
Willy Forst und Evelyn Holst.
Oh, die kenne ich aber.
Ja, natürlich.
Ja.
Und da hat er schon mitgespielt und der war von 1925 bis 1939 bei der Hertha, also 14 Jahre lang, und hat danach als Reporter beim Berliner Rundfunk gearbeitet, während der letzten Nazi-Jahre, was ihn davor bewahrt hat, an die Front zu kommen. Und dieser Hanne Sobek war natürlich der gefragte Gesprächspartner. Es gab ja damals noch nicht so richtig Interviews, auch schon gar nicht fürs Radio oder so, oder eben für so eine Wochenschau. Und es gibt tatsächlich dieses eine Interview oder dieses eine Statement von ihm, was bis heute konserviert worden ist, nach dem gewonnenen Endspiel 1931 in Köln.
Ich bin in allererster Linie nach unserem vielleicht glücklich errungenen Siege am meisten angenehm enttäuscht über das objektive Kölner Publikum. Es war eine Freude, hier in Köln unter auf den denkbar schwersten Umständen bei der großen Hitze zu spielen. Das Publikum hat uns aber das Spielen sehr, sehr leicht gemacht. Ich möchte hier auch am Mikrofon dem Publikum meinen herzlichen Dank abstatten.
Ich bin angenehm enttäuscht, oder was? Was ist denn?
Das macht überhaupt keinen Sinn, aber ich finde es so großartig.
Das ist Berlin.
Dass es das noch gibt, weißt du, das ist einfach so.
Ich bin angenehm enttäuscht.
Ich bin angenehm enttäuscht
worden. Bin ich auch von Katja, irgendwie, von Katar bin ich auch angenehm enttäuscht worden, ja.
Und der Hanne Sobeck muss auf jeden Fall so ein Unikum gewesen sein in Berlin. Man hört es ja auch so ein bisschen. Der hat sich am Neujahrstag 1935 eine handfeste Schlägerei mit der SA geliefert, was ja 35 auch nicht mehr ganz ungefährlich gewesen ist. Vor den Augen seiner Frau, und er hat sich eigentlich nur geschämt, dass er das gemacht hat, weil seine Frau mit dabei gewesen ist. Die SA hat ihn natürlich einkassiert und hat ihn auch immer wieder verhört und so weiter, war aber schwierig, weil er einfach so prominent gewesen ist damals schon. Und als dann aber der Kassierer dieser Standarte mit der Vereinskasse durchgebrannt war von der SA, die dafür zuständig war, war er dann wieder auch raus aus der Nummer. Er ist immer wieder auch in so ein Nazi-Licht gerückt worden, in das er aber eigentlich gar nicht reingehörte, ist dann auch kurz nach dem Krieg im Prinzip von allen Vorwürfen freigesprochen worden, weil er einfach auch wirklich vielen Menschen in Berlin geholfen hat, einigermaßen durch diese Zeit zu kommen. Und er hat, und das fand ich interessant, der hat dann das Trainergeschäft versucht, hat Union Oberschöneweide trainiert, SC Union Oberschöneweide, und ist dann rüber in den Westen und hat dann da als Trainer weitergearbeitet und dann ist die ganze Mannschaft mit rüber, und dann kam es zu einer Konstellation, die ich echt spannend finde, weil dann hat man in Berlin in den 50er, das wirst du auch nicht wissen, in den 50er Jahren hat man sich überlegt, wir machen eine gemeinsame Stadtauswahl. In den 50er Jahren, Kalter Krieg, West und Ost bilden eine gemeinsame Berliner Stadt, Sensation. Politische Sensation, weil es
eine Mannschaft,
die dann beispielsweise gegen Prag spielt. Und es gab einen Osttrainer und einen Westtrainer. Und der Westtrainer war Hanne Sobeck. Und die haben dann auch tatsächlich ein Spiel zusammen verantwortet auf der Trainerbank gegen die Stadtauswahl von Prag. 70.000 Leute im Walter-Ulbricht-Stadion, 55 ist das gewesen, 1955. Also da waren ja die Konstellationen waren ja eindeutig.
6 Jahre,
ne?
Vom Mauerbau.
Absolut. Und man wünschte sich bei beiden Fußballverbänden tatsächlich eine, wie es heißt, gedeihliche Zusammenarbeit. Der Einzige, der dagegen war, war Walter Ulbricht, weil es dann nämlich zu einem Fußballspiel im Westteil der Stadt kommen sollte. Und Walter Ulbricht sagte, wir machen denen doch nicht mit unseren Fußballern das Stadion voll, dass die damit richtig viel Geld verdienen, dass die was davon haben. Und wir fördern doch nicht den Pfahl im Fleisch der DDR, nämlich den Standort Berlin. Und deshalb hat man dann eine Forderung aufgestellt seitens der Parteileitung und hat gesagt, okay, das Spiel können wir machen, aber dann müssen 8 aus dem Osten spielen, nur 3 aus dem Westen. Und dann ist das wieder kaputt gegangen. Und es hat also nur dieses eine Spiel gegeben. Also es ist quasi als Vorbote der Hoffnung auf eine neue politische Ära, wenn man so will, gestartet, dieses Projekt einer gemeinsamen Stadtauswahl mit Hanne Sobeck als Trainer, und ist dann letztendlich als Symbol des Kalten Krieges in die Hose gegangen.
Das erinnert mich an unsere Folge, die wir da hatten, ne?
Genau.
Hüben wie drüben. Das war ja auch.
Ja, genau. Da musste ich auch dran denken.
Was für ein schönes Geschenk.
Ja.
Du damit gebracht hast. Das wusste ich gar nicht.
Achso, ich habe noch das noch, Sven, weil wir ja beim letzten Mal auch beide ein bisschen rumgeeiert haben, wo die Hertha damals eigentlich Fußball gespielt hat. Du hast ja gesagt, die hätten vermutlich in der Nähe vom Olympiastadion da gespielt. Die haben im Bezirk Gesundbrunnen gespielt.
Mhm.
Das ist ein ganzes Stück weg vom Standort des Olympiastadions. Ich glaube 13 oder 14 Kilometer tatsächlich, so nördlich vom Brandenburger Tor. Und das Stadion hieß Die Plumpe. Im Volksmund.
Echt?
Das Stadion am Gesundbrunnen. Und da gibt es etwas total Cooles. Die haben nämlich zwei Stehtribünen. 1974 ist es abgerissen worden. Da gab es zwei Stehtribünen und die eine hieß der Zauberberg und die andere der Uhrenberg.
Ach, wie schön.
Ja.
Ja. Ja. Herr Burkhardt, weißt du, ich habe echt drüber nachgedacht. Wir haben ja überlegt, was machen wir denn im neuen Jahr? Du hattest einen Vorschlag, von dem ich erstmal nicht so begeistert war. Aber je mehr ich mich dem öffne, und wenn wir es frei definieren, bin ich da voll mit einverstanden. Sollen wir unsere allererste Folge im neuen Jahr dann, wie du es vorgeschlagen hast, tatsächlich Berlin nennen?
Ah, hast du jetzt doch Bock drauf?
Ich habe da irgendwie Bock drauf.
Ja, weil wir hatten uns ja schon fast auf Japan verständigt, ne?
Sollen wir Japan und dann Berlin machen?
Mir ist das egal. Ich finde beide. Ich finde, wenn.
Ach, dann lasst euch überraschen.
Ja, okay. Wir lassen es noch offen.
Wir lassen jetzt erstmal die Festtage
durchgehen. Wir haben ja noch 3 Wochen Zeit jetzt.
Okay, das stimmt. Ja, also Japan und Berlin. Das finde ich ist beides total spannend. Ein schönes Geschenk. Du weißt, was mein nächstes ist, im Prinzip auch ähnlich eingepackt wie das, was du mir jetzt hier gegeben hast. Ja, es geht jetzt. Es
steht auch DDR drauf.
Es geht jetzt um das einzige Spiel der Frauennationalmannschaft der DDR, das stattfand. Mhm. Und zwar
Das einzige,
das es jemals gegeben hat.
Die Frauenfußballnationalmannschaft der DDR.
Am 9. Mai 1990, vor der Wiedervereinigung, spielte die DDR gegen die CSFR. Und zwar in Babelsberg. Ja? Und Trainer der DDR-Auswahl war Bernd Schröder. Und der sagte...
Das ist ja sensationell. Ein Länderspiel und dann war Feierabend.
Ja, weil Bernd es gab Schröder nur... Bernd
Schröder ist doch der in Potsdam gewählt
hat. Ja, doch.
Ne?
Genau so ist
ich es. Ich kenne ihn nicht. Ich jetzt, muss also, auch Gewissheiten sein.
Ja, absolut. So, wie kann es überhaupt sein? Man hat ja wirklich andere Probleme. Die Mauer ist gefallen, die Wiedervereinigung ist noch nicht vollzogen, aber wir sind wieder mal in diesem Wendejahr 1990, dass am 9. Mai vor 600 Zuschauern die DDR gegen die CSFR spielt. Und am Ende, ich sag's nicht, ob sie verloren hat oder gewonnen hat, das sparen wir uns auf bis zum Ende. Man fragt sich, wie konnte das sein? Mhm. Hatte die Vorgeschichte, die zum einen auf Bernd Schröder zurückzuführen ist, der war nämlich ein totaler Förderer des DDR-Frauenfußballs und darauf, dass im Westen und im Osten wollte man ja die Frauen fördern, man wollte ja nicht schlechter dastehen als der Klassenfeind. 1988 holte ja Westdeutschland die Europameisterschaft.
War das 88?
War ja 88. Okay. Und dann war der Druck so groß im DDR-Fußballverband, dass man dann tatsächlich gesagt hat, okay, wir ziehen die Leute zusammen in Leipzig. Da hat Maybrit Illner ja anfänglich darüber berichtet, dass man tatsächlich aus verschiedenen Vereinen Frauen zusammenzog. Und ich finde, wenn man so über die DDR Frauen, Fußballnationalmannschaft nachdenkt, dann ist man ja auch beim Ligabetrieb. Wie war der überhaupt da im Osten? Und da muss man sagen, hat dieser Bernd Schröder eine ganz wichtige Rolle. Den will ich da schon.
Aber die hatten eine Liga.
Ja, die hatten eine Liga. Aber anfänglich war es so im Jahr 1971, dass es eben nicht gewollt war, wie sowieso der Mannschaftssport ja viel zu förderungsintensiv war für wenig Medaillen. Darunter krankte ja auch im Prinzip die Männernationalmannschaft stimmt, so ein bisschen. Und bei den Frauen war es dann tatsächlich so, dass in Potsdam bei der VEB Energieversorgung die Frauen so unzufrieden waren. Das war ja
noch nicht olympisch
damals.
Frauenfußball war zu der Zeit noch gar nicht olympisch.
Da waren die so unzufrieden mit der Männerabteilung von VEB Energieversorgung Potsdam, dass die Frauen gesagt haben, da gab es einen Aushang, wir gründen jetzt hier eine Frauenmannschaft. Ja. Und Bernd Schröder hat das gesehen, der arbeitete da bei diesem Energieversorger und hat gesagt,
alles wie heißt er nochmal, der Energieversorger?
VEB Energieversorgung Potsdam.
Ja.
Und daraus wurde dann Turbine Potsdam. Ein ganz wichtiger Verein, mehrfach auch gesamtdeutscher Meister in den frühen 2000er Jahren, ja, waren die ja sehr Sinn erfolgreich. Mhm. Und dann traten, und da war der Schichtleiter Bernd Schröder, der Trainer der ersten Mannschaft, kamen 28 Frauen zusammen, die dann begannen tatsächlich da zu trainieren. Und in der Folge gründeten sich noch andere Mannschaften, zum Beispiel auch, das ist ein wunderbarer Name, in Aue, Rotation Schlema. Rotation Schlema ist eine Mannschaft trainiert von Dietmar Mennel. Und dieser Dietmar Mennel war Co-Trainer von Bernd Schröder beim Auftritt der ersten Frauenfußballnationalmannschaft. Und der sagte dann später...
Es ist so, dass wir uns natürlich nicht mit den Männern vergleichen können. Das können wir nicht im Handball, das können wir nicht im Volleyball. Und sicher dann auch nicht im Fußball. Aber wir wollen unsere eigenen Möglichkeiten zum Tragen bringen, um hier wirklich eine schlagkräftige und eine qualitätsmäßig gute Mannschaft zu entwickeln.
Ja, also sie waren auch relativ schlagkräftig und relativ gut. Und die aktuelle Kamera schickte dann tatsächlich in ihren Schlusstagen doch nochmal ein Kamerateam hin, um bei diesem Länderwettstreit zwischen der Tschechoslowakei und der DDR dabei zu sein. Und der Bericht war, naja, so wie er eben damals war.
Und dann in der 35. Spielminute eine Kostprobe der Schießkünste unserer Torjägerin Nummer 1, Katrin Pries. Schade, der Ausgleich wäre verdient gewesen. Auf dem Weg in die Kabine eine Frage an die Torhüterin.
Die Torhüterin wollte etwas mehr beschäftigt werden und hat deshalb selbst Hand angelegt beim Elfmeter.
Ja, eigentlich habe ich nur einen Ball gespielt mit dem Fuß, ne, und hat sich drüber fallen lassen. Das ist Elfmeter gegeben.
Und was kommt in der zweiten Halbzeit noch raus?
Ein Sieg.
Naja, sie war sehr optimistisch. Das war ja auf dem Weg in die Pause.
Ja.
Am Ende, ich kann es ja sagen, haben die DDR-Frauen ihr einziges Spiel, und das ist wirklich fürs Guinness-Buch der Rekorde, das einzige Spiel dann, das sie jemals hatten, auch tatsächlich verloren. Also sie haben nur verloren dieses eine Spiel mit 0-3 gegen die GSFR.
Aber das ist doch noch.
Aber ein Anfang war gemacht, aber das Ende kam im Prinzip so wie das Ende der DDR ja auch. Weißt du noch, beim Mauerfall? So, ab wann gilt denn diese Verordnung? Naja, ich glaube, ab sofort.
Unmittelbar, ab sofort, ne? Ja.
Genau. Ähnlich war es mit dem Generalsekretär des DDR-Fußballverbandes, das war Klaus Peters. Der sagte nämlich im Nachlauf dieses Spiels:
Es bleibt keine Eintagspflege. Wir haben uns entschlossen, im Verband dem Damenfußball den gebührenden Platz einzuräumen.
Wenn das keine Eintagspflege war.
Ja.
Das einzige Spiel der DDR-Frauen Fußballnationalmannschaft.
Aber danke damals, an
Jana auch für die Geschichte, für diese Idee beim Frühstück.
Ja, aber damals sagte man noch Damenfußball. Ich weiß, dass die Frauenfußballerinnen sich darüber immer tierisch aufgeregt haben, dass es die Rede vom Damenfußball war.
Vom Damenfußball.
Sven, Reaktion.
Wir haben Reaktionen.
Ja.
Hast du welche da bei dir?
Ich guck mal hier, ich habe jetzt hier. Ah ja, genau. Hallo Burkhard, hallo Sven, so nach und nach höre ich die Folgen eures Podcasts durch. Ich suchte. Man sagt, ich suchte, ne, wenn man ganz viel hintereinander wegzieht.
Das ist sass.
Irgendwie. Das ist so eine.
Ja, aber
ich suchte.
Ja, Jugendsprache.
Ja.
Sprichst du nicht so mit deinen. Also nein. Suchten? Doch, ja. Suchten kenne ich. Ja.
Ich suchte die aber nicht nacheinander weg, sondern mache das immer in ein oder zwei ruhigen Stunden mit einem Gläschen Wein, damit ich die Geschichten und auch ja jeden Spruch von euch mitbekomme. Danke für eure Arbeit. Die meisten Folgen, jetzt kommt es, sind viel zu kurz.
Das ist dein Bruder im Geiste, ey.
Ja, was denn?
Ja, ich bin ja hier der Tempo. Also ich sag, Burkhard, wir müssen ein bisschen kompakter werden. Du sagst, ja, heute vielleicht anderthalb Stunden, da weiß ich alles klar.
Am letzten Wochenende habe ich nun die Folge gehört, in welcher Burkhard berichtet hat, dass er schon mal im WM-Hotel von 1954 in Spiez am Thuner See genächtigt hat.
Spiez?
Hierzu lasst mich einfach Folgendes ergänzen, ohne dass ich euch verbessern will. Ich fahre seit 2007 jedes Jahr oft mehrfach an den Thuner See. Die Einwohnenden, Smiley dahinter, finde ich super. Genderpolizei, Einwohnenden. Hast du es jetzt auch begriffen?
Ja, so Jahresende durch. Ja. Ich mache langsam meine Rollos runter hier.
Was heißt langsam? Machen wir wieder einen Schlitz auf, Alter. Legen meistens Wert auf die korrekte Aussprache des Ortes, sonst ist man gleich als Nachbar aus dem großen Kanton, das ist sozusagen das Synonym für Deutschland, entlarvt. Sie sprechen Spiez nicht als Spiez aus, sondern trennen das I vom E, also Spiez. Ansonsten ist im Ort immer noch die Ausbildungsstätte für die Schweizer Fleischindustrie. Offenbar genauso wie damals, als im Hotel die Fleischstücke am Abend serviert wurden für die deutsche Nationalmannschaft, hatte ich erzählt. Ne?
Ja.
Tipp, wenn man an den See will, auf keinen Fall auf dem Privatparkplatz der Fleischindustrie parken. Im Hotel Belvedere drin war er noch nicht, aber direkt am See ist ein wunderschöner Spazierweg zwischen Spiez und dem Faulen See. Das ist wirklich schön, da kann ich nur empfehlen.
Ja, super. Mackes schreibt.
Kam von Mike übrigens die.
Mackes schreibt aus dem schönen Rheinhessen, wie er hier seine Zeilen schließt. Hallo ihr zwei. Erst einmal möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken für euren Podcast, der eine Bereicherung auf meinem Arbeitsweg von meinem Heimatort Undenheim im schönen Rheinhessen nach Mannheim auf die Arbeit ist. Hm. Manchmal verliere ich mich so in euren Erzählungen, dass ich nicht mal realisiere, dass schon 40 Kilometer gefahren sind. Es ist unfassbar, mit welcher Hingabe. Und ich will mir mal nicht vorstellen, mit wie viel Zeit ihr in die Recherche der ganzen Themengebiete reingeht und damit diesen Podcast so nach vorne treibt. Chapeau die Herren. Ed Sven, bitte lass das Gebrabbel auf Hessisch. Das liegt dir nicht. Da bekommt man auf beiden Seiten eine Mittelohrentzündung. Ich hoffe, du kannst besser golfen. Oh, das ist hart. Ich hab das doch gesagt.
Es war ganz.
Es war super echt schlecht.
Nein, es war mies. Es war mies, untalentiert und klang richtig
schäbig. Mag es dir schäbig. Trotzdem. Schönes, besinnliches Weihnachtsfest, ja. Ey. Na? Ja, ja, in Rheinhessen. Endlich wieder Dosenbier, oder?
Absolut.
Ah. Oder? Endlich wieder. Das ist so ein Weihnachtsbier.
Das Gute ist, dass niemand weiß, welche Uhrzeit wir haben.
Ist ja auch egal. Du, wir haben so lange da diesen persischen Tee getrunken, dann dürfen wir jetzt
ich
auch
morgens mal. Ich habe den nicht angerührt übrigens, ich habe nur Kaffee getrunken.
So, hier noch Aurelius, der schreibt.
Aurelius?
Heißt der Hallo Goldene, Männer. Ich, ne? Mit viel Spaß und Spannung verfolge ich euren Podcast. Dieses mit Qualitätsjournalismus gepaarte Stückchen Entertainment ist eine wahre Perle in unserem Ozean voll medialem Durchfall.
Alter, was ist das denn?
Aurelius ist mein Mann, ey. Ja, Wahnsinn. Da ich urlaubsbedingt noch bei Folge 26 hänge, weiß ich nicht, ob mein oder ein ähnlicher Wunsch bereits geäußert wurde. Jetzt geht es darum, dass er einen Wunsch äußert, dass wir uns mal um England kümmern. Beziehungsweise, nee, gar nicht um England, sondern eher um die Türkei. Das ist also ziemlich spannend.
Ist das eine E-Mail, die irgendwie in einer anderen Sprache geschrieben ist oder was stammelst du da so rum?
Nee, die ist einfach wahnsinnig lang. Also,
du wolltest es abkürzen jetzt?
Ja, ich wollte es ein bisschen abkürzen, aber auf jeden Fall schließt Aurelius, der wünscht sich, glaube ich, so ein bisschen was in Richtung Super League und Türkei. Mhm. Macht weiter so, ihr seid quasi, um mit Burka zu sprechen.
Ist das hervorgehoben worden?
Ja.
Ich habe heute noch kein einziges Mal quasi gesagt.
Ja, aber beim letzten Mal. Der Quasi-Meter dampfte schon. So, also ihr macht bitte weiter so. Ihr seid quasi, um mit Burka zu sprechen, die Bundeslade unter dem Podcast.
Was ist denn die Bundeslade?
Das ist biblisch, mein Freund. Die Bundeslade, ja, ja, natürlich.
Was ist das
ja.
denn, die Bundeslade?
Viel Spaß noch in Katar und schwarz-weiß-grüne Derby-Sieger-Grüße aus Köln-Sülz. Aurelius, an der Stelle disqualifiziert der Mann sich selbst. Der wohnt in der Wiege des ersten FC Köln.
In Sülz, da habe ich auch mal gewohnt.
Ja, du musstest da aber auch irgendwann wegziehen. Das kann man ja nicht machen, denn man kann den Ort nicht irgendwie.
Wieso? Was ist?
Er ist Gladbacher.
Ach, er ist Gladbacher. Ja, aber das ist doch...
Mach mal deine Rollade hoch hier, Alter. So, vielen Dank, Aurelius.
Aurelius.
Ich lese mir das mal in Ruhe durch, aber ich glaube, es geht so Richtung Türkei oder so, ne? Ja, finde ich auch schön. Super League war so ein Vorschlag. Burkhard hat da noch nicht angebissen, aber wir haben ja ein langes Jahr vor uns. 2023 ohne WM, ohne EM. Frauenfußball-WM haben wir.
Ja.
Ja, aber sonst nicht viel. Burkhard, machen wir weiter. Mhm. Ich würde gerne wieder was auspacken. Hier ist ein Geschenk von dir. Und ja. Das sieht so amerikanisch aus, muss ich sagen. Mhm. Very American.
Yes.
Worum geht's hier?
Es geht um eine Geschichte, die den schönen Titel trägt. The Game of Their Lives.
The Game of Their Lives.
Das Spiel okay. ihres Lebens. Mhm. Und es geht um die US-amerikanische WM-Mannschaft aus dem Jahr 1950.
1950?
1950 waren die USA qualifiziert, hatten sich souverän gegen die Fußballmacht Kuba durchgesetzt und hatten aber ein paar Jahre vorher bei den Olympischen Spielen in London richtig Prügel gekriegt. Was zur Folge hatte, dass sie dann ein bisschen Panik kriegten, als sie zur WM nach Brasilien mussten und haben dann händeringend nach Fußballern gesucht. Und eines der letzten Testspiele vor dieser Weltmeisterschaft ging gegen Norwegen mit 0-11 verloren. Also weiß man ungefähr, wo die so einzusortieren waren. Und man suchte also wirklich händeringend nach Fußballern und fand dann eben auch genügend, die dann bereit waren, dieses Abenteuer in Brasilien auf sich zu nehmen. Und das Problem war, dass man in der Vorrundengruppe auf Chile, Spanien und England traf.
Wow, ey, ja. Hammergruppe.
Das war eine Hammergruppe, muss man so sagen. Das Weiterkommen war jetzt hier nicht ganz sicher gewährleistet. Nee. Das ist fast so schwer wie Japan, Costa Rica
und Spanien. Ich habe schon verdrängt, ey.
Ich kann das nicht verdrängen. Ich war so beschämt.
Das war echt peinlich, ey.
Ja, das geht gar nicht. Du kannst nicht 237 tausendprozentige Chancen haben.
Vor allem, dass die uns immer gefragt haben, wo kommt ihr denn her, egal wo, also dann man wurde ja wirklich ein bisschen ausgelacht als Deutscher.
Ja, ich habe hier dieses Ding, was man sich umhängt als Akkreditierung, ich habe es immer umgedreht, weil ich wollte nicht mehr identifiziert
werden. Ich fühlte mich so, wie am Anfang dachte ich, was wollen denn die Kollegen von der Rai hier? Neben uns war ja die Italiener von der Rai.
Ja.
Dachte ich immer, was wollen die hier?
Ja, ihr seid doch gar nicht dabei.
Und so wie ich die angeguckt habe, wurde ich aber nach zwei Wochen angeguckt.
Unfallopfer.
Wirklich wie ein Unfallopfer, wie irgendwie, ja.
Ja, also die Amerikaner spielten in Belo Horizonte, das haben wir zumindest noch in ganz guter Erinnerung, das war ja auch
also Belo Horizonte. Also
nicht das Stadion, wo die Deutschen die Brasilianer im Halbfinale 7-1 wegfegten, damals als deutsche Nationalspieler noch Tore schossen. Und 1950, die Amerikaner also dabei bei der WM, verloren das erste Spiel gegen Spanien, glaube ich, mit 1-3, führten aber da bis zur 75. Minute mit 1-0. Also waren eigentlich war das eine ganz gute Truppe. Und die hatten kurzfristig auch noch so ein paar Spieler sich besorgt, die eigentlich gar keinen amerikanischen Pass hatten, aber eine Spielgenehmigung vom amerikanischen Verband. Einer dieser Spieler war Joe Gattins, ein Spieler mit haitianischen Wurzeln, der in New York als Tellerwäscher arbeitete. Und zwar in Rudy's Café. In Rudy's Café war er Tellerwäscher und gleichzeitig auch Student. Seine Eltern kamen mütterlicherseits tatsächlich aus Deutschland, aus Bremen und sein Vater war, nee, seine Mutter kam aus Haiti und sein Vater kam aus Bremen, so rum ist richtig. Und der sollte nun also in New York was Vernünftiges studieren und die Familie Gätchens war aber in Haiti eine richtig große Nummer, gehörte da zur Haute Volée, wie man ja auch in Haiti sagte. Und der Junge sollte nun also was lernen, spielte aber gerne Fußball und wurde dann ausgewählt für die US-amerikanische Fußballnationalmannschaft, was wichtig ist, weil nämlich dieser Joe Gattins am 29. Juni 1950 tatsächlich das Spiel seines Lebens erlebte gegen England, gegen den haushohen Favoriten, einer der Top-Favoriten natürlich auf den Titel. England zum ersten Mal dabei überhaupt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Die hatten ja vorher die WM nicht mit dem Arsch angeguckt, muss man ja sagen. Die waren aus der FIFA ausgetreten, waren erst kurz nach dem Krieg wieder. Die hatten es
einfach nicht nötig irgendwie.
Das war so,
was soll das denn? Okay.
Ja, dann macht das aber.
Dann machen wir es halt.
Und dann haben sie mitgemacht, sind hin und hatten Stanley Matthews dabei. Einen der größten Fußballer, Dribbler, Außenstürmer aller Zeiten. Den schonten sie aber gegen die USA. Den brauchten sie.
Ach, und das ging dann in die Hose oder was?
Ja, und Harry Keel, das ist einer der Abwehrspieler, der hat viele Jahre später in einem Interview die Erwartungshaltung dieser zusammengeschusterten US-amerikanischen Nationalmannschaft vor dem Spiel gegen die großen Engländer, wie ich finde, ganz gut zusammengefasst.
We certainly didn't entertain any ideas we were going to beat them, you know, but we figured we could give them a, you know, a battle for it.
Ja. Also ein Kampf immerhin, also wir glaubten nicht, dass sie es gewinnen können. Und dann kurz vor der Pause gab es eine Flanke von der rechten Seite in den Strafraum der Engländer und der Torhüter war eigentlich da, hätte den ganz sicher gehabt und dann warf sich Joe Gattins in diese Flanke rein, einfach so und wischte den Ball mit dem Kopf wahrscheinlich. Es gibt keine Aufnahme, weil alle Fotografen natürlich auf der anderen Seite waren, weil sie dachten, dass da die Tore fallen. Es gab auch keine Filmaufnahme, es gibt nichts. Man weiß nicht genau, wie dieses Tor gefallen ist.
Aber er machte mehr als Ronaldo.
Er machte mehr, ja. Als Cristiano meinst du? Ja, weniger geht ja auch nicht, oder? Hat er das Tor jetzt eigentlich noch gekriegt?
Nee.
Und er brachte den Ball auf jeden Fall über die Linie und auf einmal führten die USA gegen England mit 1-0. Kracher. Über 10.000 Leute im Stadion und die Brasilianer dachten, hey super, wenn die Amerikaner gewinnen und dann die Engländer vielleicht ausscheiden, dann wird Brasilien auf jeden Fall Weltmeister und unterstützten die natürlich ohne Ende und es war eine richtig geile Atmosphäre da. Aber die Amerikaner in der Pause mit Harry Keogh, dem Verteidiger, dachten, hey Leute, ich glaube, es bleibt kompliziert.
You think we gotta hold on till the half, you know, because the English got a little mad about that and started to push a little bit. So we got to the half and held it. But nobody on our team dreamed at the halftime that we were gonna still be would have gonna win the game at that 1-0.
Ja, das Problem für die Engländer war, dass Frank Borgie im Tor stand. Bei den Spielern der Amerikaner. Frank Borgie spielte eigentlich in St. Louis. St. Louis war damals, wie heute ja auch, haben wir auch schon drüber erzählt, mit Lutz Pfannenstiel, eine Fußballhochburg, auch in 1950 schon. Die hatten zwei große Profiklubs da. Und bei einem spielte Frank Borgie im Tor. Der musste aber auch noch was dazu verdienen. Der fuhr in seiner Freizeit oder in der Zeit, die ihm noch blieb, im Nebenberuf Leichenwagen.
Mhm.
Und und Frank Borgie stand also im Tor und er hielt alles. Und was er nicht hielt, landete am Pfosten. Das war zum Verrücktwerden. Die hatten nachher, ich glaube, 46 Torschüsse, die Engländer, und schossen keinen also rein. Also
wie Deutschland dann.
Genau. Und die kriegten keinen Ball über die Linie. Und Stanley Matthews saß auf der Bank draußen und sah das natürlich und dachte sich, das kann gar nicht sein, was hier gerade passiert. Weil es ist ein Fußballzwerg.
Mhm.
Und der konnte aber nicht eingewechselt werden, weil es ja noch gar keine Auswechslung gab.
Genau.
Ja, und die Engländer verloren dieses Spiel und Joe Gattins wurde auf den Schultern der brasilianischen Fans vom Platz getragen und gefeiert ohne Ende. Die englischen Journalisten mussten jetzt, es waren eine ganze Reihe Journalisten mit dabei, die Agenturen mussten ihre Texte fertig schreiben, es wurde dunkel, es gab kein Licht, kein Strom auf der Tribüne. Was haben die Journalisten gemacht? Die haben Zeitungsblätter gesammelt, haben Feuer gemacht, damit sie Licht hatten auf der Tribüne, um ihre Sachen zu schreiben. Und dann haben sie ihre Berichte rübergekabelt nach England und da gab es dann tatsächlich Zeitungen, die an einen Übertragungsfehler glaubten und nur lasen irgendwie England 0 und USA 1. Das muss ja falsch sein und dann stand am nächsten Morgen bei denen in der Zeitung 10-1 für England, weil das Ergebnis war, was erwartet worden ist. Es löste sich dann relativ schnell auf und spätestens als dann die Engländer nach Hause kamen, weil sie dann auch das letzte Spiel verloren hatten, gegen Spanien mit 0-1, da waren sie dann draußen, die Engländer nach der Vorrunde und das muss sich ziemlich fies angefühlt haben. Und wie arrogant diese Engländer gewesen sind, beweist, glaube ich, die Tatsache, dass sie alle sofort nach diesem letzten Spiel abgehauen sind. Auch der Trainer Sir Walter Winterbottom, dem hat das einen Scheiß interessiert, was die anderen für einen Fußball spielen und was sich so taktisch entwickelt hat in der Welt. Man hatte ja nicht so viele Gelegenheiten, auch mal andere Mannschaften zu sehen. Videomaterial, das gibt es ja alles, da gab es ja nicht.
Aber man ist empört abgerauscht.
Nein, der ist einfach Betriebsunfall abgehauen. Und es gab noch eine andere Nummer, die mich an die deutsche Fußballnationalmannschaft erinnert hat, als ich das so gelesen habe über die Engländer 1950. Die haben nämlich auf dem Gelände einer stillgelegten Goldmine gewohnt, hatten sie ihr Quartier, sehr schwer zugänglich und weit ab vom Schuss, weil es eben besonders sein musste. Und das ist natürlich komplett in die Hose gegangen.
Oh Mann, ey.
Und die Geschichte über Joe Gattiens nimmt leider noch ein trauriges Ende, weil Joe Gattiens, habe ich ja gesagt, das war eine Familie, die relativ viel Einfluss hatte in Haiti. Und Haiti, ein politisch sehr unruhiges Land, ist ja dann auch Ende der 50er Jahre Schauplatz einer Diktatur geworden. Papa Doc Duvalier übernahm die Macht und war ein furchtbarer Diktator und hat viele, viele Menschen einsperren und umbringen lassen im Fort Dimanche, also das Fort, die Sonntagsfestung, wenn man so will. Da wurde jeden Tag quasi ein Sträflingsname ausgerufen und man wusste, der Name, der gerufen wird, das ist derjenige, der exekutiert wird. Und man hat Joe Gattiens verhaftet, weil seine Brüder im Verdacht standen, den Gegenspieler von diesem Duvalier unterstützt zu haben. Und man wurde aber der Brüder nicht habhaft. Und dann hat der Papa Doc Duvalier gesagt, dann bringt wenigstens den dritten Bruder. Und dann haben sie den eingesackt und dann ist der nach kurzer Zeit wohl erschossen worden. Man weiß nicht genau wann und man weiß nicht genau wie und was ihm passiert ist. Die Familie hat lange Zeit versucht, ihn irgendwie wiederzufinden. Er war ein total unpolitischer Mensch, hat in Port-au-Prince, in der haitianischen Hauptstadt, eine Wäscherei gehabt, eine chemische Reinigung. War ein Geschäftsmann und dem ging es gut. Er hat armen Kindern geholfen, hat in den Slums geholfen, hat auch als Trainer gearbeitet. Und ist dann aber zum Opfer politischer Willkür geworden. Joe Gattiens.
Traurig.
Ja. Das war die Geschichte. Ja. Game of their lives.
Hör mal, ich kann ich noch mal in den Plätzchenteller greifen?
An meinen Hooligan-Teller?
Naja, also mal so vor dem nächsten Präsent, was wir auspacken, ja.
Ja, du kannst hier, guck mal, ich habe noch eine französische Praline dabei. Ich finde ihn nicht so cool, ehrlich gesagt. Ich fand die anderen besser.
Reicht, oder?
Das ist so. Also, ne?
Ja. Oh. Ich wollte an dieser Stelle dann doch ein kleines Geschenk von der Seite reinziehen. Das ist eins, was uns erreicht hat, Burkhard. Mhm.
Ich lehne mich zurück. Was für eine schöne Musik.
das ist eine Geschichte, die veröffentlicht wurde am 8. Januar 2011. Und zwar geschrieben von Buddhis. Bei Buddhis musst du bedenken, es ist aus der Reihe 1904 Geschichten.
Oh, es geht um Bayer Leverkusen.
Es geht um Schalke 04.
Ach so.
Ja. Und Buddhis lebt nicht mehr. Aber das, du hast eben gesagt, wie schön das ist, dass wir diese Geschichten zugesandt bekommen. Die kamen von Ralf Blase und heißt Altamont Anne Emscher. Ne?
Altamont?
Ja. Das ist Altamont?
Ja.
Das ist doch die Sache mit den Rock, Hells Angels?
Genau, das Rockfestival Ende der 60er Jahre, wo die
Rolling Hells Stones Angels, spielten da und machten da Security an der Bühne. Und da gab es
während des Konzerts von den Stones haben sie dann einen Schwarzen umgebracht.
Todesfall, ja.
Under My Thumb haben die da gerade gespielt.
Dieser
die Rolling Under Stones, My Thumb. Haben die da gerade gespielt und da haben sie den Schwarzen tot geprügelt.
Ich habe doch mal so eine Dokumentation darüber gesehen.
Und da gibt's, das sind die echten Bilder, die da gezeigt werden.
Ja, die ist.
Das ist total spooky. Wenn du das siehst, spooky.
Ich meine, die Stones sind ja in einem Dauerrausch gewesen.
Alle waren, die waren alle total bekifft.
Ja, und das ist die einfach völlig aus dem Ruder gelaufen.
Total zugedröhnt.
So, jetzt aber das Ganze. Ja. Wenn man so will, das Chaos an der Emscher, so heißt die Geschichte. Ich will sie jetzt nicht in Gänze vorlesen, aber sie handelt im Prinzip von diesem Buddhis. Das ist so eine Geschichte aus seiner Perspektive. Er ist Schalke-Fan geworden. Ich glaube, nach diesem Ereignis, was er beschrieben hat, wusste er es ganz sicher. Wuchs auf im Ruhrgebiet. Es gab die Familienfahne von Schalke 04.
Familienfahne?
Eine Familienfahne. Der Vater gab ihm also diese Fahne. Mhm. Es ging zu einem Spiel, und zwar einem Rückspiel im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Früher Hin- und Rückspiel, Hinspiel gewann.
Ja, stimmt, da gab es mal.
Spielten ja, die 2-2.
So genau.
In der Bundesliga gab es eine hohe Niederlage, eine Klatsche, 0-7 gegen Borussia Mönchengladbach.
Kann man mal verlieren
gegen Gladbach. In der Hinrunde 71-72.
Ja, das passiert schon mal.
Und jetzt sind wir im April 72. Der Sven ist gerade ein paar Wochen alt. Ich bin am 26. März geboren.
Das wusste der Buddhist aber nicht damals.
Nee. Jetzt ist es so, die beiden Kumpel, also Buddhist und sein Kumpel, mit dem er da im Stadion war, und der Vater war übrigens auch da, sagte, wenn ihr die Fahne habt, passt auf die auf. Nach dem Spiel kann es da ein bisschen knibbelig werden. Das war damals so, weil auch Gladbacher anwesend waren. Da war den beiden Jungs klar, wir haben hier die Bundeslade der Schalke sozusagen. Ja? Und das darf uns jetzt hier nicht abhanden kommen. Spiel ist vorbei, Schalke hat gewonnen, ist weiter im DFB-Pokal. Und ich steige ein. Die Jungs sind da. Ne? Also ganz, ganz dünn und ängstlich. Und werden auf einmal
und entdeckt. Und Jungs.
Den kennen wir doch, riefen sie denn auch. Und formierten sich auf eine Weise, die wir irgendwie nicht gut fanden. Also die Gladbacher. Das Familienbanner durfte nicht in Gefahr geraten. Also Fersengeld. Doch bevor wir wetzen konnten, löste sich Otti Fischer vom Tresen einer Trinkbude, die wir gerade passieren wollten, und bellte los. Ey, ich geb euch gleich ein! Otti Fischer, so sollten wir bald erfahren, nannte sich eigentlich Udo und hatte ebenso wie der Kollege neben ihm und der Verkäufer in der Bude die richtigen Farben. Unter seinem Bauch schwankte und schaukelte ein Schalke-Schalrock. Über seinem Rücken hing eine riesige Tröte. Ihr Zwerchgalopper, wollt kleine Schalker an der Wäsche oder was? Stellte er die Gretchenfrage in Richtung Fohlenfans und trennte sich bedächtig von seinem Bier. Auch der Trinkbudenwart kam jetzt vor die Tür. Hör mal, die wollen hier den Larry machen, konstatierte er. Der dritte Typ drehte sich um. Unter seiner mit Buttons übersäten Lederjacke leuchtete ein Schalke-Trikot. An seinen tätowierten Unterarm, die er jetzt vor der Brust verschränkte, zeigte er mit blau-weißem Schweißband ebenfalls, für welche Farben sein Herz schlug. Er grübelte finster in die atemlose Runde. Dann schien ihm etwas einzufallen und er lächelte. Aha, das kommt eigentlich jetzt sowas von richtig. Was sagst du, Udo? Puh, wir schnauften durch. Die Borussen schimpften und motzten. Dann noch ein Knurren von Schalker Seite und das Fohlenkleeblatt kratzte die Kurve. Die Schalker Trinkbudenbesatzung klopfte uns auf die schmächtigen Schultern. Das sind sie, die Gladys, wa? Alles grinste. Aber Schalker halten zusammen, das ist so. Im Zug wärmte uns dann nicht nur der kurze, den wir mit den Rettern zur Besiegelung unserer neuen Bekanntschaft schlucken mussten. Viel stärker war das Gefühl, drei neue Kumpel gewonnen zu haben, weil wir anscheinend genau wie sie als Schalker wahrgenommen wurden. Und erst in diesem Augenblick wurde mir klar, was das ist, ein Schalker. Und dass ich auch einer bin.
Ach, schön.
Ja, Jagdszene eigentlich. Und dann die Rettung, da kommen die großen Jungs.
Da kommen die großen
Jungs. Und die anderen hauen ab und man ist wieder sicher.
Von der Bude, weißt du? Die kommen von der Bude und helfen dir. Toll.
Aber kennst du dieses Adrenalin, was man dann manchmal hatte auch, wenn man da unterwegs war?
Ja,
ich weiß, so Auswärtsspiele mit der Regionalbahn, ja, wenn du absolut. Da im Westen rumgedonnert bist, hatte ich schon einige kribbelige Momente, auch im alten Parkstadion.
Als Kölner
das
oder als
war
Gladbacher,
nicht immer lustig.
Das war nie lustig.
Nein, nein, also das kennt man schon, das hat er beschrieben. Also vielen Dank für diese Geschichte, die war wunderbar.
Ich hatte als Gladbacher mal im Parkstadion, da war ich mit meinem Bruder da und da waren wir auch im Gästeblock und da fing es an zu regnen und dann hörte es auf zu regnen und dann führte Gladbach 1-0 und dann kamen die Schalker-Fans rübergelaufen und klappten ihre Regenschirme zusammen und warfen die mit der Spitze voran in unseren
ja.
Block.
Ja.
Das war auch nicht lustig.
Nee. Nee. Ja, Reiterstaffeln fand ich immer ein bisschen spooky.
Ja, bisschen zu viel, ne?
Ja, also das ist auch jetzt, ja, keine Ahnung, es gab ja auch so S-Bahn oder Regionalbahnfahrten, die manchmal ein bisschen uncool waren. Da muss man gucken, dass man das Abteil wechselte und so.
Aber weißt du, in Doha, in Katar jetzt, als wir da, bei welchem Spiel war das denn da? Als wir da zu dem Viertelfinale war es doch, ne? Wo wir zusammen hingegangen sind.
Von Kroatien, Brasilien.
Ne, Marokko sind wir doch hingegangen.
Ja.
Marokko gegen Portugal.
Ja.
Und da war doch...
Der Einlass, der war scheiße.
Der Einlass.
Das
da,
war,
da drängten so viele tausend Marokkaner zum Stadion. Die hatten Angst, dass die da ohne Karten rein wollten und auf einmal... Hast du so eine Reiterstaffel vor dir und hast irgendwie Polizisten mit Schäferhund
völlig überfordert? Und dann waren da so Wellenbrecher, mobile Wellenbrecher aufgebaut. Und da war nah an der Panik und da fühlte ich mich sehr unwohl, weil auch die akkreditierten Zugänge überhaupt nicht definiert waren. Das heißt, alle standen irgendwie zusammen, es war dunkel und ich bin dann noch zu FIFA-Jungs hingegangen. Ich habe gesagt, Leute, das ist scheiße, was ihr hier macht. Ihr müsst das besser ordnen. Das war ein blöder Moment. Das hätte auch echt, fehlte nicht viel, da wäre was schiefgegangen.
Das sehe ich auch so.
So, ein Päckchen haben wir noch in unserer Christmas-Folge, Burkhard. Wir haben die, eine Stunde haben wir ja längst passiert. Das ist ja auch so.
Nee, wir haben noch zwei. Du hast noch eins und ich habe noch eins.
Nein, ich meine eine Stunde Lauflänge.
Päckchen meine ich.
Ja, ich packe jetzt dein Päckchen aus.
Wir machen übrigens bei uns immer, man muss würfeln. Und wenn man eine 6 gewürfelt hat, dann darf man wieder ein Päckchen aufmachen. Und wenn man keine 6 würfelt.
Dauert die Bescherung ja ewig bei euch. Ja,
dauert den ganzen Abend.
Ja.
Das ist total schön. Ja, bei euch nur raschel,
nee, nein,
essen,
nein,
essen, essen oder was?
Nee, nein, auch eins nach dem anderen, machen wir auch.
Ja.
Und dann schön,
aber ohne Würfeln.
Da wird gleich ein Rotwein aufgemacht. Da bringt der Schwiegervater einen mit, so eine 1,5 Liter Flasche.
Ja.
Und dann setzen wir uns da mal an den Weihnachtsbaum und lassen die Glocken da baumeln. Ne? Ja, aber das ist gleich so. Noch müssen wir reden und uns dann den Rotwein heute Abend verdienen.
Ja, Sven, ich mache ja, wie du weißt, arbeite ich ja auch für die Zeitzeichenredaktion des Westdeutschen Rundfunks.
Mhm.
Hast du ja auch mal gemacht, als du noch mehr Zeit hattest.
Ja, ich bekam jetzt übrigens die Anfrage, ein altes Stück von mir nochmal neu anzufassen, aber ich habe leider keine Zeit.
Ja, ist halt sehr aufwendig, so wie Jogo Bonito und bringt noch weniger Geld als Jogo Bonito.
Und das glaube ich übrigens nicht, Burkhard.
Ja,
damit hier nicht der falsche Eindruck entsteht.
Du weißt, was es gibt und du weißt, wenn man es ins Verhältnis setzt, dann ist es so, es ist ein nettes Hobby.
Ja.
So, was ich sagen wollte übrigens, es gibt die ARD-Audiothek, das kann man ja hier auch mal sagen an dieser Stelle. Und wenn ihr unterwegs seid und es habt alle Folgen von Jogo Bonito gehört, dann ladet euch die ARD-Audiothek runter und gebt dann Zeitzeichen an und ihr werdet so wunderbare Geschichten erzählt bekommen. Ich habe jetzt die von Charlie Chaplin gehört. Also es ist einfach so ein Genuss, diese Sachen zu hören. Das ist wirklich, das ist eine Augenweide für die Ohren, Sven.
Ja, schön.
Ja. So. Jetzt kommen wir aber zu einem Tackling, zu einer Aktion eines Verteidigers, die wirklich auch eine Augenweide gewesen ist. Und diese Geschichte, die ist bei mir hängen geblieben, als ich die Torhüterparade des Jahrhunderts erzählen wollte. Auch fürs Heil Magdenreuther. Du erinnerst dich, Gordon Banks, der englische Torhüter, gegen den Kopfball von Pelé bei der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko. In diesem Spiel hat auch der englische Kapitän Bobby Moore, der 1966 auch schon der Kapitän war und der einzige englische Fußballer bis heute ist, auch nach der WM in Katar, der jemals einen WM-Pokal überreicht bekam. Es hätte ja anders sein können in Katar. Harry Kane hätte, glaube ich, auch Lust und Zeit gehabt, den WM-Pokal in Empfang
zu nehmen. Ich hätte den auch ehrlich gesagt
gegönnt. Ja, ich auch.
Also den und den Niederländern.
Ja, den Engländern noch mehr, muss ich sagen. Also ich finde, die spielen einfach einen tollen Fußball. Das ist einfach, die wollen einfach kicken.
Ja.
Ne? So, also Bobby Moore hatte 66 den Pokal bekommen, war 70 immer noch der Kapitän, ist Verteidiger gewesen. Und der große Pelé hat gesagt, er hat in seiner Karriere nie gegen einen faireren Verteidiger gespielt und gegen einen besseren. Also er war der fairste und der beste Verteidiger, gegen den Pelé jemals gespielt hat. In diesem Spiel hat Bobby Moore, Vorrunde ist das gewesen, gegen Brasilien, das Spiel seines Lebens gemacht. Unglaublich gut. Es gibt im Netz Zusammenschnitte nur von seinen Abwehraktionen, die immer sauber gewesen ist. Und es waren bestimmt 30 oder so. 30 Zweikämpfe. Jedes Mal holt er den Ball, der bleibt sicher bei ihm liegen und er leitet sofort den Gegenangriff ein. Ganz saubere Passwege. Also wenn der Niki Süle das sieht, dann wird er ein bisschen nachdenklich wahrscheinlich. Um das mal so zu sagen. Man kommt ja immer wieder dahin. Es ist noch zu frisch.
Bei mir
ist es noch zu. So, und Bobby Moore spielte also gegen Jairzinho, der Außenstürmer, ein Wunderbar. Über den haben wir ja auch schon erzählt, als wir Fußballer ohne Stimmgabel gemacht hat. Auch ein toller Sänger, Tänzer, alles Mögliche. Großartiger Fußball. Jairzinho hatte mit großem Tempo auf dem rechten Flügel viel Platz vor sich. Und es war klar, wenn er jetzt auch noch an Bobby Moore vorbeikommt, dann ist er frei im Strafraum und macht ihn vermutlich rein. Geht also mit hohem Tempo in den Strafraum rein und Bobby Moore beobachtet den. Und dann im genau richtigen Moment, als Jairzinho den Ball nochmal kurz antickt, streckt er das Bein ganz gerade raus. Bobby Moore ist blitzschnell auf dem Boden und der Ball bleibt an seinem Schienbein liegen. Er ist sofort wieder aufgestanden und spielt den Ball weg. Ein fantastisches Tackling. Und es gibt überhaupt keine Diskussion, dass das eine saubere Aktion gewesen ist. Also Jairzinho fliegt natürlich im hohen Bogen weiter, aber es ist ganz klar ein ganz sauberer Zweikampf. Und die englischen Reporter haben sich überschlagen, natürlich. Es ist leider von der Qualität nicht so richtig prickelnd, was von damals übrig geblieben ist bei der BBC, aber ich habe es trotzdem mitgebracht. We're gonna go turn it.
defenders back. Round the ball then. Bobby Moore. Now Murray is coming. Just hit it back all the way to go. And Moore stops it. What a player this fellow is.
Ja, what a player this fellow is, der dann auch wirklich 108 Länderspiele gemacht hat für England, wirklich eine Legende.
Damals sehr viel, ja, 108 war wahnsinnig total viel.
Also Anfang der 70er Jahre war es unfassbar viel. Und der ja auch im Zuge, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, das war der Spieler, das wirst du bestimmt schon mal gelesen haben, der im Vorfeld der WM 1970 kurzzeitig in Polizeigewahrsam genommen wurde, weil er verdächtigt war, eine Halskette geklaut zu haben bei einem Hoteljuwelier.
Nee.
Kennst du die Geschichte? Nee. Kennst du nicht?
Nee.
Also Bobby Moore zusammen mit Bobby Charlton in Bogota im Hotel unterwegs, da hatten sie ein Testspiel gegen Kolumbien und der Bobby Charlton wollte für seine Frau was mitbringen, Schmuck. Und da gab es einen Laden im Hotel und dann sind die beiden da rein und haben geguckt, haben nichts gefunden. Und am nächsten Morgen steht die Polizei vor der Zimmertür von Bobby Moore und nimmt den fest, weil einer der Bediensteten in diesem Schmuckladen behauptet hat, der hätte eine Kette geklaut.
Echt?
Ja, haben die Kette natürlich nicht gefunden, ja. Gibt aber trotzdem stundenlange Verhöre, die lassen den erstmal frei, die fliegen nach Ecuador, machen ihr nächstes Testspiel, kommen zurück, müssen zwischenlanden in Kolumbien, steht wieder die Polizei auf der Matte, nimmt den quasi aus dem Flieger raus, kommt 4 Tage in Hausarrest und steht weiterhin unter dem akuten Verdacht, diese Halskette geklaut zu haben, obwohl es gar nichts. Und erst 2 Jahre später wird er komplett rehabilitiert und muss aber quasi dann nachher noch diese WM spielen.
Quasi.
Oh, da war's. Du bist aber immer noch auf der Hut. Ich dachte, ich hätte dich jetzt schon ein bisschen beduselt hier.
Ja, ich habe ja gleich erst den Rotwein. Ja. Also hier Bierchen, das ist ja, also, ja.
Ja, also, dann, also der englische Kapitän, überleg dir mal, was das heute für eine Geschichte wäre. Harry Kane wird verdächtig, irgendwie eine Kette geklaut zu haben und muss dann trotzdem eine WM spielen.
Wahnsinn,
ja.
Wahnsinn.
Bobby Moore, und das ist das traurige, Legende bei West Ham United, viele, viele Jahre, so viele 100 Spiele gemacht für West Ham. Also er ist wirklich eine lebende Legende damals gewesen, ist dann leider viel zu früh gestorben, Anfang der 90er Jahre, und es war der erste Weltmeister von 1966, der starb an Leberkrebs. Und als dann die Beerdigung durch war und England wirklich in großer Trauer war, da hat sich jemand hingesetzt und hat ein Lied geschrieben. Ich weiß leider nicht, von wem es ist, aber das finde ich schon auch noch raus. Ich habe es immerhin gefunden, das Lied. Das heißt A Tribute to Bobby Moore. Und ich habe jetzt nicht das ganze Lied mitgebracht, sondern einen Auszug davon. Wenn du genau zuhörst, wirst du wissen, warum mich dieses Lied aber wirklich voll mitgenommen hat.
And then in 1966 the country made the call. Sir Elfie rang Ron Greenwood. He said, Ron, I need them all. Ron said, don't be greedy, I'll only give you 3. Moore, Oerst and Peters, get down to Wembley. Well, Martin Peters scored a goal and Geoffrey Hurst scored 3. Bobby was the captain when we beat West Germany. Bobby was the general, the leader of the team. When West Ham won the World Cup and England reigned supreme. His memory will never fade, the greatest in the land. Now Bobby Moore's in heaven, he sits at God's right hand. The finest number 6 the football world has ever seen. And that's how we'll remember him, Bobby Moore the King.
Das geht unter die Haut.
Ja. Hast verstanden, ne? Drei Spieler durfte Alf Ramsey nur von West Ham holen. Die drei spielen eine entscheidende Rolle und West Ham gewinnt die Weltmeisterschaft.
West Ham
United wurde Weltmeister.
Toll gesungen.
Toll gesungen, und ich meine, es ist trotzdem noch der englische Humor, weißt du, die sind alle todtraurig, aber in dieser Ballade ist einfach trotzdem noch so dieses Augenzwinkern drin. Ich finde das einfach so. Deshalb liebe ich England.
Ich liebe auch Brasilien. Ich liebe auch die Niederländer mit ihrem Approach, und so schön finden, wenn wir Deutschen auch irgendwie so weit auf die Reihe kriegen würden, in der Tiefe, aber...
Na, aber wir haben ja andere Clubs, weißt du?
Das stimmt, das ist mein letztes Geschenk für dich jetzt.
Oh, warte. Oh, ja, A40.
Ja, also ich denke mal,
A40.
So ein bisschen Straße muss hier mal rein. Natürlich. In die Runde, so, oder? Ich meine, was singt man da, wo es jetzt hingeht?
Scheiße, Bill!
Ja. Ja. Nein, da waren
das
sie.
Das kann überall sein.
Das kann überall sein. Wir nähern uns dem letzten Geschenk, wir packen es aus.
Ja.
Und es ist rot und es ist weiß und wir reden über Essen, wo
natürlich
die Menschen naturgemäß immer aufgeregt waren rund um ihren Verein.
Wenn der sich zur Wahl stellt, werdet ihr in Essen krachen. Das schwöre ich dir. Dieser Verbände und Judas kommt nicht in die Halle rein. Niemals.
So, ja, das.
Um wen ging es denn da?
Nein, jetzt drehe ich mal ein bisschen am Weihnachtsbaum hier. So, worum geht es denn hier eigentlich? Es geht um den Vorstand, ums Präsidium. Wir sind im Jahr 1993. Warum komme ich drauf?
Mhm.
Ich habe es gesagt, über Wolfgang Frank.
Okay.
Der war nämlich, ich habe das Buch gelesen in Katar und deswegen wollte ich dieses Geschenk hier auspacken. In dem Buch las ich, dass Rot-Weiß Essen ja die Lizenz entzogen bekam in dieser Saison 93-94 und es war klar, die steigen ab aus der zweiten Liga. Mhm. Ja, die hatten mit Jürgen Röber wieder den Aufstieg geschafft. Röber war gegangen Richtung VfB Stuttgart, der große Essener. Und dann hat eben Wolfgang Frank die Scherben zusammengekehrt. Und da waren riesen Aufregungen natürlich im Verein. Ein Vorstand sagte zum Beispiel hier live vor Kameras:
Ich werde jetzt in dieser Minute zurücktreten von meinem Posten.
Glauben Sie nicht, dass vor dem ständigen neutralen Schiedsgericht der Verein noch eine Chance hat?
Ich glaube nicht. Ich glaube an gar nichts mehr im Moment. Ich glaube nur an Gott. Das habe ich immer geglaubt. Aber hier sieht man, dass nur Menschen am Werk waren. Und das muss ich Ihnen ganz deutlich sagen. Hier haben Menschen geurteilt. Hier haben Menschen über eine ganze Region geurteilt, was für mich unverständlich ist.
Ja, das war der DFB, der die Lizenz entzogen hat. Worum ging es? Es ging darum, dass die Essener nicht alles angegeben hatten, was sie brauchten, um die Lizenz zu bekommen. Und dann haben sie es dann zugegeben, dass da noch eben Dinge nachgelegt werden müssen. Und dann sagte der DFB, so geht es nicht. Und daraufhin sind die Fans auf die Barrikaden gegangen nach dem Motto: Hör mal, wie blöd seid ihr denn, dass ihr es von alleine sagt? Und dann sagten die, ja, wenn wir es nicht gesagt hätten, wäre es später rausgekommen. Also es ging halt drunter und drüber an der Hafenstraße. Und mitten in diesem Chaos, der Typ, der Wolfgang Frank hieß, in der Schweiz wohnte, der ein, glaube ich, ein Eigenbrötler war. Er war ja der geistige Vater von Jürgen Klopp, der nie in der ersten Liga trainierte. Und er war deswegen, ich wollte ihn unbedingt auch mal hören, wie der so klang. Was sagte der denn in diesem Chaos in Essen?
Wir haben sehr gut gespielt, waren sehr aggressiv im Zweikampf und haben, glaube ich, gezeigt, dass wir eine Mannschaft sind. Leider hat es da nicht gereicht und jetzt hoffen wir einfach auf den Dienstag und da werden wir nochmal alles mobilisieren, um ins Finale zu kommen.
Ja, das war nach einer Niederlage gegen den VfL Bochum, als längst schon klar war, dass Essen abgestiegen war, aber man war noch im DFB-Pokal und man spielte im Halbfinale des DFB-Pokals. Bayern München war rausgeflogen gegen Dynamo Dresden. Das waren selige Zeiten, ja. Viel früher. Stell dir mal vor, ein DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Rot-Weiß Essen und TB Berlin.
Tennis Borussia?
Ja, ja, original. Und das hat dann tatsächlich Rot-Weiß Essen gewonnen und zog ein in das DFB-Pokalfinale. Du erinnerst dich an Richard von Weizsäcker, der da saß. 30.000 Essener Fans waren da hingekommen. Wir müssen, Leute, dass wir mit Essen nochmal was machen im nächsten Jahr, das ist ja ganz klar. Ob wir da einen Live-Auftritt machen oder ob wir mal eine Folge Rot-Weiß Essen nennen, das ist klar. Das ist unser Versprechen für das nächste Jahr, oder?
Ja, das also, kann man so sagen.
Das können wir wirklich so sagen. Jedenfalls spielte dann Wolfgang Frank mit diesen Essenern im Olympiastadion im DFB-Pokalfinale.
Mhm.
Lizenz entzogen. Ich finde das so. Und er ist übrigens dann auch geblieben. Ein weiteres Jahr ist dann ja runter in die dritte Liga und ist knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt. Und dann war seine Zeit als Trainer da in Essen vorbei.
Wie schaffst du es denn, wenn du, ich meine, du bist doch von tiefster Verzweiflung und Aussichtslosigkeit bist du doch bis ins Mark geschüttelt und musst dich trotzdem irgendwie noch auf die Fußballspiele konzentrieren?
Ja, die hatten natürlich aber auch wichtige Fürsprecher, die natürlich.
Das wäre ja so, Sven, als wenn du Samstag für Samstag ins Studio gehen würdest und müsstest eine Sendung moderieren, die gar nicht ausgestrahlt wird.
Ungefähr so, ja, natürlich, weil du wusstest, es ist eh egal, was wir hier spielen. Sie haben übrigens die Lizenz entzogen bekommen, das war, glaube ich, im November 93, da war klar, okay, ihr seid raus. Da waren sie auf Platz 7 der Tabelle und fortan waren natürlich alle Spiele gegen sie gewertet, aber sie haben bis zum Ende mitgespielt und spielten dann eben, das finde ich ist das Kuriose, dieses DFB-Pokalfinale gegen Werder Bremen. Und Werder Bremen holte zwar den vierten Titel in Folge, das war ja unglaublich eigentlich, ne? Die waren ja Pokalsieger, Europapokalsieger, der Pokalsieger, dann waren sie deutscher Meister und im vierten Jahr unter Otto Rehhagel in Folge holten sie diesen Titel im Olympiastadion, aber einer, der da spielte in den Reihen der Bremer, den wirst du sofort erkennen, war Mario Basler. Mario Basler hatte ja auch eine Essener Vergangenheit. Der spielt ja auch bei Rot-Weiß Essen, ging dann zu Hertha BSC und spielte dann in diesem Olympiastadion ein für ihn total schlechtes Finale. Er wurde ausgewechselt und er war der Einzige, der dann bei der Siegerehrung, als Richard von Weizsäcker den Pokal da übergab, da in neutralen Klamotten und Ballonseideanzug hochging und nicht im Trikot, weil er so sauer war.
Echt?
Ja, der hat sich richtig gehend da gehen lassen. Der war fertig und er sagte nach dem Spiel:
Sind Sie vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass die Berliner nicht so ganz zufrieden mit Ihnen sind? Ich weiß es ja nicht.
Ja gut, ich weiß ja nicht, wie viele Berliner hier waren, aber die kennen mit Sicherheit auch einen besseren Mario.
Ja, Mario Basler wurde dann eingefangen von Otto Rehhagel. Aber du hast eben einen ganz interessanten Punkt angebracht. Wie kann man es schaffen, als Wolfgang Frank so eine Mannschaft so weit zu kriegen, dass sie in dieses Finale kommt? Da gab es halt einen großen Schulterschluss. Man muss sich vorstellen, damals war zum Beispiel Johannes Rau Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und der hat sich massiv für Rot-Weiß Essen stark gemacht und eingesetzt und wollte, dass das gelingt mit der Lizenz. Oder der Anwalt der Essener war kein geringerer als Reinhard Raubal. Ach, den wirst du kennen. Der war ja irgendwie.
Ja, der hat ja immer die verzweifelten Missionen.
Der war ja auch ganz übernommen. Kurz Justizminister in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und in der Tat, ne, das war halt Rot-Weiß Essen.
Der hat auch mal eine Studienschrift gemacht über den Bundesliga-Skandal über Schalke 04 tatsächlich.
Ehrlich?
Ja.
Reinhard Raubal, ja. Sie haben halt die Lizenz nicht bekommen, es ging runter und dieses Spiel haben sie 1-3 verloren, die Essener gegen Werder Bremen. Schnupperten nochmal eine Überraschung, konnten nochmal rankommen auf 1-2, aber schlussendlich haben dann die Bremer mit 3-1 gewonnen und naja, so ist Essen eben Verlierer gewesen in dem Spiel. Aber das führt mich so zu meinem Schlussgedanken am Ende dieses Jahres hier in Jogo Bonito, warum ich solche Vereine wie Rot-Weiß Essen so toll finde, weil du triffst da auch Menschen, die, finde ich, einen guten Umgang mit dem Leben haben. Die haben ja, also diesen Krisen erprobt. Also die wirft so schnell nichts aus der Bahn. Einer wurde am Tag, nachdem sie gescheitert waren, gefragt, ja, wie ist denn das hier? Happy End. Es hat ja kein Happy End gegeben, oder für euch?
Happy End, was ist das? Ein glücklichen Ende. Ach sicher, Hauptsache wir haben ein schönes Spiel gesehen. Ich meine, man hatte vornherein gesagt, die Bremer ist der Favorit und die Roten haben gekämpft, das ist die Hauptsache. Und morgen am Kennedyplatz sollen sie würdigen Empfang kriegen.
Oder Happy End? Was ist das denn? Kenn ich nicht. Dann weißt du bist bei Rot-Weiß Essen. Ist das nicht ein geiler Verein?
Ja, Happy End.
Ja, Helmut Rahn wohnte zu der Zeit noch mit seiner Frau Gerti in Essen-Frohnhausen in einer 70 Quadratmeter Bude und verfolgte das. Der große Essener, Helmut Rahn.
Über Helmut Rahn kannst du auch einen eigenen Podcast machen.
Eigentlich ja, ne?
Ja, das ist einfach. Das sind einfach große, große, große Biografien. Aber Sven.
Kleine Perle noch, ne?
Ja. Jetzt ist Schluss für dieses Jahr.
Es ist Schluss für dieses Jahr. Das war's jetzt. Das war die Bescherung. Das ist ja immer so dieser. Ja, können wir uns eigentlich nochmal zuprosten? Dann geht's gleich zu den Familien. Mhm. Damit gefeiert. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Ich hoffe, ich breche mir keine Knochen im Skiurlaub. Was machst du beim Jahreswechsel?
Wir fahren nach Rügen.
Schau mal, da sind wir ja im Geiste zumindest vereint. Ja. Und sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Liebe Leute, es war uns nicht einerlei. Wenn ihr Lust habt, in den Club de Jugadores mit einzutreten, vielleicht schaffen wir dieses 2%-Ziel, ja? dann kommt zu jogo-bonito.de, da stehen alle Infos, PayPal, Kreditkarte oder auch Überweisung. In den Shownotes steht auch alles, was ihr braucht. Und jede und jeder, der spendet, wird natürlich namentlich in den Shownotes erwähnt. Die Mühe mache ich mir sehr gerne. Dann könnt ihr eure Namen da lesen und wir danken euch ganz herzlich. Wünschen euch wirklich ganz tolle, besinnliche Tage. Macht euch nicht zu viele Sorgen. Also um das nochmal aufzugreifen, was ich eben gesagt habe.
Ja. Macht euch lieber Hoffnung.
Macht euch Hoffnung für das kommende Jahr. Und auch im deutschen Fußball werden Dinge sicherlich auch mal wieder anders.
Ja.
Und wenn nicht, machen wir weiter, Sven, mit Jogo Bonito.
Du kannst noch einmal zugreifen. Ich habe hier auf meinem kleinen Pralinenteller, Weihnachtsteller, habe ich noch die deutsche Praline. Das deutsche Bonbon. Sauerkirsche.
Ja.
Verbunden mit meiner Hoffnung fürs nächste Jahr. Meine ich ganz ernst. Auch wenn es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich klingt, das Lied. Das sind die deutschen Hooligans, die bei dieser Aktion mitgemacht haben. Aber das, was sie singen, finde ich gut. Wie sie es singen, kann man so oder so finden.
Aber danach sagen wir uns noch Tschüss, oder?
Selbstverständlich.
Ja, okay.
Sing mit mir ein kleines.
Ach, du Scheiße. Ist das Nicole?
Das hört man doch, dass es Nicole ist.
Die fand ich übrigens nicht so scharf wie Ramona. Nee, Romina.
Wer war denn Ramona?
Wer war denn Ramona? Oder Nora.
Die laufen durch so eine Treppe runter zur U-Bahn. In diesem Echt? Video. Mhm.
Sehr vielstimmig.
Es kommt auf die Botschaft an, Sven.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen träumen und lass die Menschen nicht so aufheimen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, als ich die Hoffnung in der verliere.
Jetzt kommt der Kanon gleich.
Oh! Das ist geil,
oder? Ich finde es super. Jetzt gehen sie weg.
Aber die sehen irgendwie das helle Licht der Sonne durch trübe Wolken. Die sind positiv, die Jungs.
Ich finde, die Botschaft ist die richtige. Und in diesem Sinne, liebe Freunde von Jogo Bonito, lieber Sven, euch allen, dir auch, Sven. Frohe Weihnachten und einen vielversprechenden Start ins neue Jahr.
Wünsche ich dir auch wirklich von Herzen. Kommen wir in das Alter, wo wir uns Gesundheit wünschen? Ja, schon, oder?
Ja, das ist bei mir immer inbegriffen.
Ja, ne? Ja, ernsthaft. Ich wünsche dir und deiner Familie und euch da draußen auch wirklich nur das Beste. Wir hören uns im neuen Jahr. Kommt in den Club der Jugadores und wir machen uns eine wunderbare Rutsche 2023. Tschüss, Burkhard.
Tschüss, Sven.
Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.